Am Wochenende hat Ubisoft die Zukunft von Assassin's Creed präsentiert. Ob das eine gute ist, das besprechen wir hier neben vielen anderen Themen. Ja, genau, es gibt tatsächlich Leute da draußen, die denken, das ist das einzige Thema, das wir hier im Gamestar besprechen. Aber nein, es gibt viel mehr jetzt hier. Viel Spaß. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks Vibration inklusive.
Hi, ich bin's, der Vibrato.
Wer hat angerufen?
Anton hat mir eine Nachricht über den Upload geschickt.
Anton.
Arbeit.
Arschloch.
Sorry, ich habe auf lautlos gemacht. Ich bin der, der im Kino rausgeworfen wird.
Die fantastische Sarah ist auch mit dabei. Hallo, liebe Sarah.
Hello.
Wie geht's euch? Wir haben 10.19 Uhr. Es ist relativ früh für uns, für unsere Verhältnisse, hier eine Produktion zu starten. Aber das ist hier gang und gäbe beim Game Talk. Das bedeutet aber auch, dass wir mit bestimmten Risiken hier diese Sendung produzieren. Risiken bedeutet in diesem Fall, dass wir potenzielle aktuelle Events, Präsentationen, Themen nicht mit aufgreifen können. In diesem Fall ist es besonders schlimm. Wir haben die Nintendo Direct, die heute um 16 Uhr laufen wird.
Meine um 16 Uhr, irgendwie so um den
Dreh. Ja, so um den Dreh. Und dann noch die PlayStation, wie heißt die, Experience?
State of Play,
vielen Dank, die um Mitternacht laufen wird. Beides können wir hier nicht im Game Talk besprechen. Für aktuelle News geht auf Greg's RPG Heaven oder so. I don't know. Aber hier im Game Talk findet ihr sie auf jeden Fall nicht.
Ja, relativ aktuell, aber wir können einfach mal Namen reinwerfen. Vielleicht liegen wir irgendwo richtig. Wow, God of
Zelda
War
17. Wind Waker.
Ah, Zelda Wind Waker, das Bundle.
Na? Wind Waker und Twilight Princess und Metroid.
Die Collection oder Metroid 4?
Nee, die Collection.
Inklusive Metroid 4. Nein, aber die Trilogy jetzt auf Switch angepasst, oder? Hieß es nicht, dass Metroid Prime 1 nur als Remake kommt und der Rest als Remaster? Irgendwas habe ich auch
das
mal gehört.
Nee, Remake nicht. Oh, jetzt ist es hier aber richtig peinlich spekuliert.
Ja, natürlich, aber wir können ja nicht alles um 10 Uhr morgen. Ich will auch ein bisschen Nintendo in der Sendung haben.
Also ich sage einfach so lange Silksong, bis es passiert.
Oh. Nee, ich glaube nicht.
Ja, ich weiß.
Ich glaube.
Aber man kann sich's wünschen.
Wind Waker Bundle, also nicht Bundle, also auf jeden Fall Wind Waker und hier Twilight Princess.
Aber Bundle vielleicht auch, ne?
Kann sein.
Joy-Cons.
Metroid Prime und der Name von Breath of the Wild 2.
Oh.
So ein kleines Häppchen. Hier habt ihr.
Das machen sie im Verbund. Sie erst zeigen sie Wind Waker und hier Twilight Princess und dann kommt der Drop Breath of the Wild, vielleicht noch ein, zwei kleine Szenen.
Ich gebe noch mal eine Überraschung ab. Na, da wird man natürlich noch zusätzlich, weil dann letztes Jahr war doch das Zelda-Jubiläum oder vorletztes, wo sie es nicht so geil gemacht haben und es nicht so viel Stuff gegeben hat.
Gar nichts.
Es kommt das Bundle der 3DS-Zeldas auf der Switch raus.
Wow.
Spiel nicht mit meinen Gefühlen. Ja. Das wäre krass.
Du hast Ocarina of Time 3D, Majora's Mask 3D und Link Between Worlds in einem Paket. Aufgewertet auf 1080p rucklig.
Ja, okay.
Vielleicht sogar mit Link's Awakening-Style Update. Ne? Nein, das
ich wollte gerade sagen, ich leide mein 3DS.
Na, ich habe die alle. Ich habe die alle gespielt, aber ich möchte sie
nochmal.
Ja, ich ja auch. Aber ich bin halt, ja, aber ich bin da immer so hin und her gerissen. Was hatten wir jetzt gerade? Achso, The Last of Us Part 1 für 80 Euro. Und das ist halt wieder so dieses.
Ja, Nintendo wird die Hand aufhalten, wie immer. Ne? Also ich weiß nicht, was die bei Twilight Princess und Wind Waker dann nochmal, ob es jetzt ein Bundle ist oder einzeln, machen können, um wirklich den Vollpreis nochmal zu rechtfertigen. Wahrscheinlich Malibu Stacy hat einen neuen Hut oder da ist ein Amiibo drin und dann kannst du schneller übers Wasser fahren nochmal.
Ich hasse mich dafür, aber ich bin halt ein Sucker für Zelda. Ah. Also ich natürlich, entweder über Umwege oder direkt über die 60 Euro auf der Ladentheke, wenn die bei mir landen. I don't know, ist auf jeden Fall super spannend. Ich würde am liebsten noch sowas wie Mario in den Raum werfen, weil wir davon gar nichts gehört und gesehen haben in den 5 Jahren, seitdem, Odyssey rausgekommen ist. Für mich das mit Abstand beste 3D-Mario, das jemals erschienen ist. Wenn da Odyssey 2 kommt, dann flippe ich halt komplett aus.
Das ist ein eigener Game Talk, das Thema.
Das wäre eigentlich ganz, ja, an irgendwas muss ja das Odyssey-Team
arbeiten.
Aber
Odyssey war super,
ja. Odyssey war fantastisch, ich hab's auch geliebt. Es gibt hier, glaube ich, nur einen in der Redaktion, der es nicht so gemocht hat.
Wer denn?
Fabian.
Der ist hiermit ausgeladen.
Ja, er mocht es auch, aber er sieht es nicht als ganz Speerspitze an.
Nee,
ich habe aber sehr, sehr viel Spaß damit gehabt. Ich würde mir auch was Neues von dem Team da wünschen.
Ja.
ich glaube nicht, dass die an irgendeiner anderen IP oder irgendwie sowas arbeiten. Und in der Theorie auch, wir wissen ja, dass Retro Studios jetzt am Metroid Prime 4 sitzt. Ich hätte eigentlich mal wieder Bock auf ein Donkey Kong Country, muss ich sagen.
Oh ja.
Nach langer Zeit. Ist ja auch schon ein bisschen her.
Oh, ich merke so richtig, dass ich Craving auf geilen Nintendo-Spielen habe.
Das ist lange
nicht mehr, oder? Dumm gesagt, jetzt wo Splatoon 3 rausgekommen ist. Aber das kennt man ja ein bisschen mittlerweile.
Ja. Da freue ich mich drauf. Also ich habe noch nicht den Singleplayer spielen können. Wir waren ja auf einem Event vor ein paar Tagen und haben dann so ein bisschen Multiplayer ausprobieren können. Aber Singleplayer ist das, auf was ich mich freue.
Ja, Gregor war auf einer Kletterwand.
Mhm. Ich habe es mit
Höhlen... Bildmaterial dazu?
Ja. Wieso
sehe ich das hier nicht?
Weiß ich nicht. Weil er dann das von mir raussucht.
irgendjemand hat eine EMP-Granate gezündet. Trotz Höhenangst habe ich mich 5 Meter hochgepackt.
Ja, das war richtig cool.
Und dann bin ich so falsch abgestoßen, dass mir die Boulder-Griffhaltung direkt in den Rücken dann reingedotzt
ist. Er hat sich so gedreht an dem Seil. Naja. Ich glaube, dass sie vielleicht wieder was zu Mario und Rabbids zeigen, auch bei Nintendo nochmal, wo es jetzt am Wochenende ja schon bei Ubisoft gesehen haben, weil das vor der Tür steht. Neues Mario, glaube ich noch nicht.
Glaube ich auch nicht.
Oh, was auch spekuliert wird, dass wir vielleicht einen Trailer zum Film sehen, also zum Mario-Film mit Chris Pratt und allen anderen. Jack Black war Bowser oder Donkey Kong?
Ja, ich glaube Bowser.
Oder war Seth Rogen Donkey Kong? Ich glaube, Seth Rogen passt irgendwie zu Donkey Kong.
Ja, du hast recht. Moment mal. Moment, ich muss das nachgucken. Mario Movie. Aber es macht Sinn. Ist auch spannend, weil die Direct jetzt kurz vor der TGS rauskommt, also Tokyo Game Show. Deswegen kann ich mir das Jack Black Bowser.
Ja.
Seth Rogen Donkey Kong. Alter, wir müssen da ins Kino.
Wir gehen so oder so ins Kino. Lustig, Charles Martinet als Sonic? Oder was steht da?
Nee, er wird eine Gastrolle haben.
TGS freue ich mich auch natürlich ein bisschen, aber das ist natürlich alles so ein bisschen urzeitmäßig sehr verschoben. Also wird man nicht so viel live gucken können. Es gibt auch noch eine Konferenz zu womöglich Yakuza 8 Reveals, die kommen wird. Aber leider, da werde ich gerade unterwegs sein.
Schade. Da können wir noch mal ganz kurz, bevor wir zu unseren Hauptthemen kommen, zu der State of Play rübergehen. Da sind meine Erwartungen gedämpft. Bin ich sicher. Ich glaube nicht, dass da God of War irgendwie gezeigt wird.
Meinst du? Nochmal würde Sinn machen für den Winter?
Würde Sinn machen. Ich würde aber schon fast sagen, dass God of War so seine eigene State of Play bekommt.
Ja.
Auch möglich.
Ja.
Weil das hatten die bei Ghost of Tsushima damals gemacht.
Kam da nicht auch schon vor ein paar Tagen Trailer? Schon so irgend so ein Extended Trailer oder so? Ich habe die jetzt nicht gesehen, aber ich meine, da war irgendwie vor
die,
Ende der Woche.
Leute von Game Informer haben eine Cover-Story.
Ah, okay.
Und da gibt es jetzt immer mal wieder so kleine Schnipsel.
Ja.
Sind aber nicht super lang, also so 2-3 Minuten zeigen sie so kleine Sachen, unter anderem die Accessibility-Option, die mal wieder top-notch sein werden bei Sony.
Ja, Julio. Ja. Absolut. Und ich denke auch mal, die werden jetzt nicht über Gebühr, das ist wahrscheinlich so eine 20 Minuten State of Play mit 8 bis 10 Spielen sein. Davon die Hälfte PSVR, die andere Hälfte PSVR 2. Nein, nicht, dass das schlecht ist, aber natürlich, die haben ja noch einiges zum Zeigen oder Ankündigen oder Festlegen. Und dieser Hype im Internet, wo es jetzt heißt, der 13. September ist die neue E3. Und diese beiden Konferenzen.
Finde ich aber auch ein bisschen lustig.
Es ist schon ganz lustig, wenn da hinterher geht. Und dann auch vor allem aus dem Nichts. Aber ich erwarte mir mehr von Nintendo als von Sony, muss ich auch sagen.
Die Gamescom Aftershow.
Ja.
Vermisst du die TGS ein bisschen?
Ein kleines bisschen, ja. Aber die hatte ja eh schon so den Anschein bei vielen Jahren. A, mehr in Richtung Mobile Gaming gegangen, weil das Gaming in Japan sowieso auch sehr dahin gewandert ist. Und dann war es eben nach E3 und Gamescom die dritte Resteverwertung mit vielleicht ein Handvoll Nischentitel für westliche Leute. Mhm. Weil ja wirklich, wir waren ja das gleiche Jahr da, 2018. Ne? Und ich meine, ich weiß, war das deine erste damals, die TGS? Mhm. Es war wie Gamescom, nur lauter.
Es war wie Gamescom, nur lauter. Und auch super spannend, wie sie das die Presse irgendwie gehandelt haben. Ich muss dir nämlich vorstellen, dass sie alles halt wirklich auf dem Showfloor haben.
Ja. Mhm.
Da gibt es einen Eingang für die normalen Menschen, die für Consumer, und dann gibt es halt einen Eingang für die Presse. Und dann musst du halt keine Termine machen, sondern du musst dich halt anstehen und dann halt dich da registrieren. Und dann kannst du halt, ich habe mir damals so Tetris-Effekt angeguckt.
Oh, sehr gut.
Das fand ich ganz cool, weil ich bin da einfach hin, weil ich erinnere mich, Capcom eingeladen hat. Mhm. Und da haben sie halt Devil May Cry, Resident Evil 2 und so gezeigt.
Geiler Stand hatten sie bei Resident Evil 2 mit den, die hatten das Tor vom Raccoon City Police Department aufgebaut mit Leichensäcken, die davor lagen.
Hat sich einer bewegt?
Ich Meine nicht. Ich hoffe nicht.
Nur wenn aber, du weggeschaut hast.
Ja, das Anstellen kenne ich auch. Ich bin als YouTuber ja quasi da gewesen mit meinem YouTube-Netzwerk und ich hatte jetzt auch nicht groß vorher geschaut, was da ist. Mm. Paar Sachen angestellt, konnte, glaube ich, das Catherine-Update mal ein bisschen spielen.
Ach, witzig. Ja.
Und dann auch sehr, natürlich Japan noch mal ein bisschen anders. Jetzt wirst du es im Rest der Welt ja auch so haben, aber immer Leute dabei, die schön alles Controller desinfiziert haben, die sie dir in die Hand gegeben haben. Und denkst du, oh, die achten ja noch mal mehr drauf.
Ja, ja. Ey, das ist so lustig. Ich habe wirklich erst vor ein paar Wochen noch mal das Material gefunden, wie wir in dem Currystand sitzen.
Ah, schön.
Du dir da das Curry reindrückst und mir dabei erzählst, was du dir auf der Theke... Das muss ich mitbringen. Das muss ich
irgendwann... Was soll man machen? Ich hab ja auch Videos gemacht dazu.
Ja,
ne?
Ja.
Also zumindest geschnitten eben.
Sehr schön. Nochmal ein kleiner Rückblick auf die TGS. Das wird ja auch nochmal auf uns zukommen. Auch ein paar Wochen werdet ihr dann hier auf dem oder hier im Game Talk zu hören und zu sehen bekommen. Von wem? Von uns natürlich. Von uns werdet ihr jetzt auch interessante Spiele präsentiert bekommen, die wir zuletzt gesehen, gespielt oder uns Präsen dazu angeguckt haben. Ein Spiel wollte ich eigentlich schon letzte Woche ansprechen, haben wir aber leider zeitlich nicht mehr geschafft. Es geht um Sonic Frontiers. Wer ist unser Sonic-Guy? Natürlich Gregor. Der hat sich auf der Gamescom eine kleine Präsentation angesehen. Weiß nicht, ob er gespielt hat. Das sagt er uns jetzt. Und gleichzeitig wird er uns auch sagen, ob das jetzt was taugt oder eben nicht.
Also, um's kurz zu fassen, I played a little Sonic Frontiers and I liked it. Ich hab's knapp eine Stunde spielen können auf der Gamescom. Ist doch Frontiers, ne?
Nicht yeah, Frontiers.
Das war das letzte, ja. Das, was wir schon hier auch in den Trailern dann sehen, mit diesem Open-World-Touch, wo ich auch im Vorfeld gesagt habe, so die Trailer, die machen mich nicht so direkt an. Ich finde, das hat auch so eine ganz komische Dissonanz, wo die Sonic-Comic-artige Figur durch realistische Open-World-Locations laufen. Sie ist, als ob du irgendwie so eine Unreal-Demo hast und jeder probiert da mal ein bisschen was. Auf der Gamescom war leider noch Embargo, wo ich das gespielt habe, weil ich den zweiten Level oder die zweite Welt spielen konnte, die sie nicht auf dem Showfloor hatten. Das ist jetzt mittlerweile abgelaufen und ja, die haben mir da so knapp eine Stunde die Gelegenheit gegeben, in dem zweiten Level, was so eine Sandwüste gewesen ist, herumzulaufen. Also anstatt dann hier die grünen Hügel, gab es da große Sandhügel und Gegner, die da unterwegs waren. Und ich konnte mir ein bisschen so das Grundkonzept angucken. Die hat mir auch nochmal erklärt, was so ein bisschen die Unterschiede sind. Du hast tatsächlich so einen richtigen Skilltree, ne, wo Sonics Fähigkeiten aufgebaut werden. Die Gameplay-Loop, ein kleines bisschen Okami, hätte ich jetzt fast schon gesagt.
And excuse me?
Also in bestimmten Sachen, ne? Nicht, dass man es mit dem Action-Adventure wie Okami dann vergleichen kann. Aber weißt du, was Sonics primäre Angriffsattacke ist? Du musst Kreise um Gegner drum herumlaufen.
Ah, die Spur habe ich gesehen,
genau,
die du hinter dir herziehst.
Genau, also das ist einer der Moves sozusagen, um Gegner anzugreifen oder Ringe aus dem Boden auszulösen, wenn du mal keine hast. Du machst dann verschiedene Kreise, hast eine Boost-Taste, du hast ein Skilltree eben, wo du manche dieser Werte verbessern kannst oder dir neue Fähigkeiten dazu holen kannst. Auch was den Kampf angeht mit so Homing-Attacke und alles, was wie funktioniert. Und auf dieser Open World waren, wie man es hier sieht, so mal Versatzstücke aufgebaut, wo mal irgendwie so eine Schnellstraße ist, wo man lang kann, mal irgendwie ein Turm, mal sind da eine Gruppe Gegner, die man besiegen kann. Und das war so ein bisschen, ja, rumlaufen, herumtoben. Obwohl das relativ zusammenhanglos wirken kann, wenn du da unterwegs bist, dass hier mal eine aufbaut ist und so weiter, haben sie schon Gedanken gemacht, was so den Flow so ein bisschen angeht. Ne? Du kommst aus der einen Gerätschaft raus und hast dann, natürlich gibt's viel Sammelkram da, sonst wäre es keine Open World. Ne? Du musst so und so viele Teile von dem sammeln, bis sich dann ein Schlüssel öffnet, wo du in die nächste Location rein kannst und so weiter und so fort. Und ich habe zwar in der Stunde leider nicht geschafft, dann alles an möglichen Sachen da zu sammeln. Wenn man eine gewisse Anzahl von den bestimmten Sammelkrams erreicht, hat. Es sind auch traditionelle Sonic-Level drin, die aber so eine Art Virtual Reality dann sind.
Ah, okay.
Deshalb gab es die Meldung im Vorfeld, oh, uns kommt das Level-Design ja bekannt vor, was wir gesehen haben. Das ist doch aus dem Game und dem Game. Dass du auch ein bisschen das traditionelle Sonic-Level-Erlebnis haben kannst, so wie bei Generations, ein bisschen angepasst. Ich hatte so eine bestimmte Anzahl von einer der Sammel-Currencies dann zusammen gehabt, wo ich dann einen dieser Level aktivieren konnte. Und das war dann eben wieder klassisches Sonic 3D-Gameplay, was du nochmal machen kannst, wenn du nicht auf diese Open-World-Action dann Bock hast. Ich habe auch einen riesigen Endboss bekämpft. Das war irgendwie so ein kryptisches Metallwesen, was auf großen Schienen oben in der Luft hing, wo ich erstmal so quasi hochskaten musste.
Also ist quasi auch ein Level.
Genau, so ein Mini, so ein Mini-Level, und dann an dessen Ende habe ich so oder so Sammelkrams wieder bekommen.
Okay.
Storymäßig war das so, weil auch Story dann mit drin ist, dass die Freunde von Sonic gefangen genommen wurden, und das so, glaube ich, pro Location hast du dann irgendwie so, einmal ist es Knuckles oder Tails oder wer auch immer dann gefangen ist, den man durch Sammeln der Dinger plus Lösen dieser virtuellen Level dann frei geben muss. Ist ein bisschen ein anderer Twist, auch so klassisches Sonic-Ding. Wie gesagt, mir gefiel es tatsächlich erstaunlich besser, als ich im Vorfeld erwartet hätte, weil sobald du an dem Controller dran warst, kam so ein gewisser Flow zustande, wobei ich das nach einer Stunde noch nicht so richtig beurteilen kann. Mhm. Ich würde nicht sagen, oh, jetzt sind alle meine Bedenken vorbei und alles. Nur hat sich sinniger gespielt, als es aussieht, muss man sagen.
Verstehe.
Na, und mal gucken jetzt, also ich bin auch von dieser Location, die wir hier auch noch mit dem alten Trailer sehen, nicht so super angetan, aber zweite hatte schon mal ein paar interessante Ansätze. Was ich hoffe, was nicht so viel drin ist, Repetition. Nachdem ich den Boss besiegt habe, hätte ich den zum Beispiel direkt nochmal angehen können, wenn ich da in der Nähe bin. Mhm. Und ich weiß nicht, oh, musst du vielleicht manche von den Sachen multiple machen, um dann, weil du nicht genug von den Ringen oder was auch immer da einsammelst.
Ja.
Wie es mal mit aufwendigeren Kämpfen ausschaut, wo du nicht mit dem Drumherum rumlaufen, oder es gab auch so Stampfattacken, die du machen kannst. Also wie gut kannst du vielleicht diese ganzen Moves kombinieren, damit sich auch ein schönes Spielerlebnis einstellt. Aber ich bin auf jeden Fall offener dem Open World Sonic eingestellt und bin angenehm überrascht, dass ich es jetzt nicht komplett schrecklich gefunden habe, wie es so häufig dann passiert. Mhm. Weil sonst, wenn ich solche 3D-Sonics, dann konnte ich nach den ersten 10 Minuten beurteilen, oh mein Gott, was haben die hier wieder angestellt. Mhm. Und hier bin ich zumindest interessiert und wirklich I liked it, kann man sagen, für den ersten Eindruck.
Ich bin so froh, dass du das sagst, weil Sonic, zumindest dieser Teil hier, so das Paradebeispiel dafür war, dass sich das Internet sofort auf einen Konsens irgendwie zusammengefunden hat und das Spiel einfach in Grund und Boden hatet, ohne es auch nur eine Minute gespielt zu haben. Mhm. Das hier ist jetzt das allererste Material, das die Kolleginnen und Kollegen von IGN damals noch gezeigt haben. Mhm. Aber hatte auch schon damals, ich wollte jetzt noch nicht nochmal das Material raussuchen, um zu zeigen, dass ich recht habe, aber ich habe schon damals gesagt, ja, eventuell sieht's ganz spannend aus, chillt mal alle. Deswegen freut es mich wirklich sehr und ich habe da nach wie vor Lust zu schauen, was sie sich dabei gedacht haben, weil die werden da jetzt nicht einfach eine große Welt hingeklatscht haben, ein paar Parkour-Dinger und that's it. Ich trau denen zu, dass sie sich da durchaus ihre Gedanken gemacht haben und dass da am Ende hoffentlich ein rundes Spiel rauskommt. Wird es eine 10 von 10? Let's be honest, wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich ziemlich sicher nicht, würde ich fast schon sagen. Ja. Sonic immerhin, ne?
Und solange es halt wirklich Spaß macht und sich nicht zu ernst nimmt, trotzdem Gameplay ein bisschen Expertise und Kompetenz zeigt, wird man, glaube ich, damit eine gute Zeit haben. Ich persönlich habe es noch nicht gespielt, warte auch auf meine Gelegenheit. Spätestens im November wird es soweit sein. Aber ganz im Ernst, ich habe da wirklich Lust. Ich werde mir das auf jeden Fall antun. Weiß nicht, wie es bei Sarah aussieht.
Ich weiß nicht. Das sieht für mich so nach. Also, ich höre natürlich auf das, was Gregor mir erzählt. Das ist eine sehr wichtige Quelle.
Du musst auf deine Älteren hören. Okay. Das wissen
wir ja alles. Ja, aber rein jetzt hands-off, es sieht halt nach so einer recht kargen Open World aus, mit der ich noch nicht so viel anfangen kann. Du versprichst mir, da kommt dieser Flow rein.
Ich verspreche es nicht. Ich will nicht dann auch zu Hype oder so viel schüren. Ich meine nur, es hat sich besser gespielt, als es aussieht. Ne?
Ja, okay. Aber ich glaube genau, dass ich damit Probleme haben werde, dass ich so, ich weiß noch nicht, warum von A nach B laufen muss in dieser Open World. Und das ist, die sieht für mich noch nicht so mit Leben gefüllt aus.
Ja, da haben wir gerade Assassin's Creed-Türme übrigens gesehen. Ne? Du musst auch mit der Map Sachen freischalten, wo dann Icons angezeigt werden und Stuff ist. Also, oder Breath of the Wild hat ja auch das übernommen.
Ja.
Also Ideen sind von überall reingeflossen.
Naja, mal schauen. Ich finde auch, die erste Welt ist auch nicht so wirklich repräsentativ, weil mittlerweile gibt's ja mehrere. Du hast diese VR-Sachen, die halt eine Reminiszenz an alte Spiele sind. Ich glaube, die sind ganz okay. Wird jetzt nicht überragend, aber lasst meinen Boy Sonic in Ruhe, ja?
Ja, sobald du mal in der Meme-Schleife drin bist mit so einem Game, aber da hast du absolut recht, ne? Und dann lässt man sich ja auch gerne vom Tenor ein bisschen mitreißen. Ja.
Das ist das, was mich nervt.
Und du entkommst dem ja auch nicht mehr, ne? Selbst wenn du dann postest auf Social Media oder in Internetforen, sind erstmal sofort die Memes da, ne?
Ja.
Ja, klar.
Finde ich ein bisschen schade, aber naja, mal schauen. Der gelbe Igel, wollte ich sagen, aber zum Teil ist er auch gelb. Der blaue Igel kann uns am 8. November, glaube ich, ist es soweit, uns vom Gegenteil überzeugen. Bis dahin gucken wir uns andere Spiele an, wie zum Beispiel Strange Horticulture.
Ja.
Ein Spiel, das ich vorher noch nie gehört, gesehen oder auch gespielt habe. Sarah aber. Und deswegen sitzt sie hier und sie wird uns erzählen, was zum Teufel ist damit auf sich hat.
Ja, Strange Horticulture habe ich auch über das Internet entdeckt. Das ist ein kleiner Indie-Titel. Ich will auch gar nicht so weit ausholen, weil es ein Rätselspiel ist. Und man das ja auch so ein bisschen selber erfahren muss. Aber im Endeffekt führt ihr einen Pflanzenladen, einen Kräuterladen. Man sieht hier auch schon ganz viele verschiedene Kräuter. Man sieht das Buch, das es zu füllen gilt mit Informationen. Und gleichzeitig muss man diese Pflanzen bestimmen. Und das passiert, indem man zum einen Rätsel löst, zum anderen sich anhört, was derjenige möchte. Man kann das Ganze noch unter so ein kleines Mikroskop legen und über verschiedene Rätselmechanismen muss man halt eben draufkommen, welche Pflanze tatsächlich welchen Namen trägt, was die auch für Eigenschaften hat. Ist sie giftig? Kann die einen einschläfern? Was kann die alles? Und dann kommen halt Tag für Tag Leute aus dem Dorf hier in deinen Shop und brauchen entweder für gewisse Zwecke eine gewisse Pflanze, die man dann zuordnen muss. Manchmal gibt's halt auch so Entscheidungswege. Bin ich dem jetzt wohlgesonnen oder nicht? Gebe ich dem jetzt wirklich, was er will? Oder gebe ich ihm vielleicht das Juckpulver? So. Und dann gibt's noch eine Karte von diesem ganzen Bereich rund um das Dorf. Und so eine Art, ja, mysteriöse Story rund um den Kult. Mehr will ich gar nicht irgendwie vorwegnehmen. Es ist ein süßes kleines Game, wo man halt entweder so Texträtsel lösen muss, auf der Karte den richtigen Punkt finden muss. Ja, hat mich ein paar Stunden gut unterhalten, hat Spaß gemacht. Man kommt halt in diesen Flow von, ich bin halt, ja, Sucker für Sachen vervollständigen, Sachen sammeln, diese Pflanzen, dieses Buch voll machen. Das mit einer süßen kleinen Geschichte lohnt sich für ein paar Stunden.
War das durch in ein paar Stunden oder hast du es dann erst
mal? Ich habe es noch nicht durchgespielt, aber es sind wirklich nur
die Frage so irgendwie, ob das Game dann nicht zu viel strecken will oder sowas.
Ja.
Weil ja auch kleinere Games gerne mal ein bisschen mehr. Wir gucken, was wir an Content haben.
Ja.
Aber gerade das Story-Ding fand ich ganz spannend.
Ja.
Jetzt hier auch gesehen, also Wörter wie Mord und alles, die dann aufkloppen. Wobei ich sagen muss, wenn du ein Ladenbesitzer bist und dann, also wenn deine Kunden sich nicht drauf verlassen können, dass sie das kaufen, was sie kaufen können, dann bist du kein guter Ladenbesitzer, aber vielleicht ein guter Videogamer, ne? Aber sieht spannend aus.
Ja, ist süß. Deswegen habe ich es mal mit reingeworfen. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Man kann die Katze streicheln.
Here you go.
Steam Deck. Ne?
Wollte gerade fragen, auf welchen Plattform hast du...
Ich habe auf dem PC gespielt.
Auf dem PC.
Habe ich aber auch für die Switch.
Sieht aber auch sehr nach einem typischen PC-Switch-Ding aus.
Ja.
Mhm. Kann ich gleich auch noch mal konkret nachgucken. Finde ich super sweet. Mega cool, dass du das hier mitgebracht hast, weil... selten solche Spiele so komplett an mir vorbeigehen, weil ich versuche da immer on top zu sein und zu schauen, dass ich da alles mir zumindest anschaue, aber das ist komplett an mir vorbeigegangen.
You're slipping.
Ist auch schon von Januar. Also ist jetzt nicht top aktuell.
Ist ja nicht schlimm. Ja. Am 21. Januar ist es erschienen und ich sehe es hier auf Steam und auf der Nintendo Switch. Here you go. Und wir machen direkt weiter, weil wir hier einen vollen Plan haben. Wir haben gerade von Spielen gesprochen, die eventuell hier und da ein bisschen strecken. Und da ist mir Soul Hackers 2 direkt ins Auge gekommen.
Gleich die Vorurteile.
Und genau deswegen bist du da, um eventuell diese Vorurteile zu bestärken oder zu entkräften.
Kann ich noch nicht entkräften, muss ich sagen, weil ich noch nicht genug gespielt habe. Aber Soul Hackers 2 ist... wie der Name schon sagt, die Fortsetzung zu Soul Hackers 1, was 1997 rausgekommen ist.
Ach was, echt?
Gehört zur Shin Megami Tensei-Serie und ist eines der ganzen Monster-Sammel-RPGs oder die Reihen von Anno Dazumal. Muss eben dran denken, so Persona ist natürlich auch ein Ableger davon, aber was denn, die Nähe?
Der Trailer ist kaputt.
Achso, ja.
Und
schade.
Ich wusste das, weil das der Trailer ist, den wir vor ein paar Wochen gezeigt haben,
der auch kaputt war.
Oh no. Und ich, Depp, hab das in das Game Talk Archiv reingepackt und hab das einfach wieder rausgenommen und hab's vergessen. Tut mir leid, aber Gregor kann trotzdem das alles so schön und bildlich umschreiben.
Man hat's ja kurz gesehen, so dieser typische Anime-Style, wie man ihn von moderneren Persona-Spielen her kennt. Ich meine, dass da auch Leute dran saßen, die Tokyo Mirage Sessions, ich kann es immer noch nicht aussprechen, das Fire Emblem Cross Shin Megami Tensei Spiel gemacht haben vor einiger Zeit. Das Ursprungsspiel in den 90ern rausgekommen auf dem Saturn und wie das typische so Dämonen beschwören, Monster fusionieren, bekämpfen und alles. Japan exklusiv lange Zeit gewesen, bis es ob 2010, 2011 oder so für den 3DS tatsächlich nochmal portiert wurde. Krass, in den Westen. Okay. Natürlich sofort geholt und keine Sekunde gespielt, ist ja klar. So wie immer bei solchen Sachen. Allerdings, Soul Hackers hatte immer einen sehr, sehr guten Ruf in der RPG-Gemeinde damals. So, ach schade, der Titel hätte rüberkommen sollen. Es gab, glaube ich, sogar mal Diskussionen, wir haben Soul Hackers nicht bekommen, weil Grandia dann später übersetzt wurde. Und es war so ein Entweder oder irgendwie, da gab es
Gerüchte
damals. Zumindest, es ist eben eine Ablegerserie, aber grundsätzlich, wenn eine Persona jetzt drauf gestanden hätte, mit Ausnahme des Schulelements oder Shin Megami Tensei sowieso, würdest du das auch für bare Münze nehmen. Geht ja irgendwie darum, ich konnte bisher nur ganz am Anfang reinspielen, kam leider direkt so zur Gamescom-Zeit raus. Und ich bin auch sehr mit Last of Us beschäftigt, mit dem Remake. Das heißt, für das würde ich mir auch vernünftig dann Zeit nehmen. Also habe ich den Anfang erstmal gespielt. Es hat sich im Internet eine allwissende KI formiert, von der die Menschheit selber nichts weiß, aber diese KI kann auch ein bisschen die Zukunft voraussehen und sieht, scheiße, die Welt wird untergehen bald. Und sie kann Kraft ihrer KI-Gedanken dann zwei Homunculi erstellen, also zwei künstliche Menschen, die dann, das war einer der Charaktere, den wir da gesehen haben, die dann quasi auf die Welt dann geschickt werden als neugeborene Mischwesen, die bestimmte Leute suchen sollen, um das Ende der Welt zu verhindern. Und ja, dann fängt es damit an, dass die beiden dann runtergehen. Man übernimmt die Rolle von einer dieser beiden künstlich geschaffenen Personen. Das haben wir gesehen mit den schönen Haaren und allem drum und dann mit dem Style. Leider werden alle Personen tot vorgefunden, denen man helfen will.
Ei.
Aber da sie AIs sind, können sie natürlich wiederbeleben, weil was ist schon der Tod? Who cares?
Und können
mit den wiedergeborenen Leuten dann auf Rollenspiel, Monster, Ende der Welt, Verhinderungsjagd gehen. Hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie wohl so eine Art Agentur dann bilden, womit sie dann verschiedene Aufträge erledigen. Die müssen dann Menschen finden, die irgendwas Spezielles in sich tragen. Spielerisch in Dungeons in 3D rumlaufen. Es war nicht ganz Press-Turn, das Kampfsystem, aber sehr erinnernd daran, wie Shin Megami Tensei funktioniert hat, auch mit Monster-Einsatz und alles. Sehr stylisch, sehr, sehr rätselig natürlich auch, wie man die Sachen kennt. Gibt's für viele verschiedene Current-Gen-Systeme. Ich meine, Switch war jetzt nicht dabei, wenn ich mich nicht komplett irre, hab's auf der PS5 gespielt. Ist mir wahrscheinlich im besten Fall vielleicht aber doch eher, das wäre was für Steam Deck tatsächlich gewesen für unterwegs, weil so Shin Megami Tensei-Sachen bekommen ja auch Persona 5 zu oder die anderen Persona-Sachen bald dafür. Für unterwegs sind die eigentlich ziemlich gut geeignet. Ich habe mindestens, glaube ich, so 80 Stunden Tokyo Mirage Sessions unterwegs gespielt damals.
Gibt es leider nicht für die Switch, PlayStation, Xbox und PC, sehe ich hier. Aber was nicht ist, kann noch werden. Frage, die mir tatsächlich sofort in den Kopf gekommen ist, du spielst halt relativ viel von diesen Titeln, ne? Also super.
Je nachdem, ja.
Ja, du spielst schon viel JRPGs und viele Rollenspiele, die halt ein bisschen länger sind und etwas rätseliger. Sowas wie Soul Hackers 2. Ich finde schon fast ein bisschen beeindruckt, dass du es dir trotzdem nochmal anguckst, weil ich das Gefühl habe, dass es sehr generisch wirkt und dass im gerade in dieser Zeit, wo halt viel rauskommt, dass man das gerne liegen lässt. Warum macht dich das trotzdem an, um das dir zumindest mal anzugucken?
Sehr kombativ, war schon von dir an. Generisch finde ich ein bisschen weniger, also generisch vielleicht in der Richtung, dass man so diese stylischen RPGs von Atlus eben schon gewöhnt ist und du sagst, okay, die gehen wieder in so eine ähnliche Richtung. Also mir macht es vor allem auch gameplay-technisch Spaß, ne? Weil du kannst dich immer darauf verlassen, wenn Atlus in die Shin Megami Tensei-Persona-Ecke hingeht. Letztes Jahr Shin Megami Tensei 5, einer meiner absoluten Top-Titel, wäre das Hardcore-RPG, was man dann spielen konnte. Da habe ich auch dann Dutzende von Stunden drin versenkt. Und ich mag dann, wenn diese Kombination aus ein bisschen Anime-Storytelling mit dabei ist. Das kann ja auch durchaus mal ganz interessant und nett sein. Plus eben die Gameplay-Komponente mit strategischen Kämpfen. Sind solche Sachen, da kann ich immer wieder mal einen Abend spielen oder einen Nachmittag. Und ich würde mir gerne auch mehr Zeit eben dafür nehmen, wenn jetzt hier nicht aktuell so viele Sachen anstehen würden. Und deshalb meine ich ja, ne, für unterwegs oder so ist vielleicht die Entscheidung doch Richtung Steam Deck machen müssen. Oder ich mache nochmal die Kurve und kaufe mir auch die Steam-Version und dann fange ich nochmal von vorne an. Da kann ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr unterbringen. Ich bin aber auch mehr in der Fan-Ecke dann, ne? Da kann ich auch solche Sachen mehr schlucken, nennen wir es mal. Und dann werde ich nicht von der Genericness dann abgehalten. Das ist aber auch wirklich nur meine allerersten Eindrücke und ich glaube, du verkennst das Spiel vielleicht ein bisschen, wenn du nur die Trailer gesehen hast.
Absolut. Das ist das komplett ungeübte Auge. Ich bin halt, was Atlus Rollenspiele angeht. Ich bin da nur, was die Persona-Spiele angeht, versiert.
Ja, ich
habe hier Shin Megami Tensei 5 gespielt letztes Jahr.
angespielt.
Ich hab's gespielt und hab's hier mitgebracht und da habe ich ordentlich auch Flack bekommen von den Leuten da draußen.
Das ist richtig gut, Mann.
Und ich bin da nicht so gut reingekommen, weil es eben, wie du gerade schon angedeutet hast, ist nix für einfach mal so. Du musst dich schon hinterher.
Und es lief grauenhaft auf der Switch vor allem, ne?
Da habe ich's halt, ja.
Das noch dazu. Also für mich war es der Genickbruch, als ich nach einer Stunde Progress einfach komplett verloren habe und ich nicht gespeichert habe. Und dann heißt es halt auch wirklich, okay, back to zero und halt nochmal. Das waren halt so Punkte, wo ich mir dann gedacht habe, okay, die Zeit möchte ich mir jetzt nicht dafür nehmen.
Ich habe so ein bisschen die Schwierigkeiten, die Motivation für Xenoblade 3 weiter aufzubringen, obwohl das ein cooles Game ist. Aber ich kenne ja auch die anderen Teile und es fühlt sich sehr überwältigend an nach und nach, weil da so viele Gameplay-Systeme auf einmal kommen und ich das Gefühl habe, okay, ich lerne wahrscheinlich für die nächsten 80 Stunden jetzt hier was und dann kommen noch welche Jobs und wieder die Open World mit 1000 Sachen, die gemacht werden. Ich weiß, dass mir das auch Spaß macht, aber bin ich fast schon motivierter für mein Gefühl ein etwas fokussierteres wie Soul Hackers 2 dann hinzugehen. Beide spielen gleichzeitig,
kann ich
leider nicht.
Verstehe. Alles klar. Vielen, vielen Dank nochmal für den Exkurs, lieber Gregor. Gregor hat in Soul Hackers die Welt gerettet. In Nobody Saves the World macht's keiner. Außer vielleicht Sarah, sie hat's gespielt. Ja. Gibt's jetzt auch für die Switch, habe ich gesehen. Was ich ganz cool finde. Gab's eigentlich zum Release nur für den Game Pass? Hab's auch auf der Xbox gespielt. Wahrscheinlich hast du es auch im Game Pass gespielt. Yes. Ist ja nicht so schlimm. Ich fand's richtig cool, deswegen freue ich mich, dass du es wieder mitbringst. Wie fandst du's?
Ich fand's auch cool. Das war so ein typischer, ich surf durch den Game Pass und das sieht interessant aus, weil ich den Artstyle erstmal spannend fand. Dann habe ich rausgefunden, es ist ein Dungeon Crawler, wo man sich in verschiedene Dinge verwandelt. Also von der Maus über den Ranger, den man hier sieht, in ein Ei. Und andere wirklich coole Transformationen, die alle gewisse Eigenschaften mit sich bringen. Und deswegen, weil er ist am Anfang ein Nobody und dieser Nobody muss die Welt retten vor so einem komischen Pilzparasiten, der über die Welt sich verteilt. Und im Endeffekt gibt's halt eine Oberwelt, die du durch Levelaufstieg immer weiter erforscht. Denn in diesem Spiel geht es hauptsächlich um eins. XP, sag ich mal so. Ja. Und das ist so eine richtig schöne, warme Belohnungsdusche gewesen. Also du kriegst halt, es ist kein Free-to-Play-Titel, es ist kein Mobile-Game, aber ich war schon so ein bisschen einfach von diesem ganzen, diese ganze Endorphin-Dusche, die dahinter steckt, die hat mir gut getan auf den Sonntag. Und man sieht hier links nämlich schon die ganze Quest, diese Shortliste von Quests, davon gibt's aber noch viel mehr, wenn man die aufmacht. Und du musst halt Quests erfüllen, das heißt, sind Dinge wie verschiedene Angriffe einfach so und so oft benutzen, aber auch Missionen abschließen, um im Rang deiner einzelnen Verwandlungen aufzusteigen, damit die Maus dann auf Rang C kommt. Und wenn die auf Rang C ist, kommt man in diesem Skilltree, kriegt man weitere Verwandlungen. Und die Charaktere sind süß geschrieben, die ganzen NPCs. Die Grundstory ist so ein bisschen mehr egal, finde ich. Mir hat's Spaß gemacht, weil es auch einfach die Umgebung sind total abwechslungsreich, die Gegner sind auch abwechslungsreich genug. Du musst halt, um in verschiedene Bereiche zu kommen, eben, wie gesagt, so und so ein Grundlevel haben. Und mich hat's unterhalten. Also es ist wirklich nett. Es kommt aus Kanada, alle sind freundlich in diesem Spiel. Und ich hatte meinen Spaß damit.
Von Drinkbox, die haben Guacamelee gemacht.
Stimmt.
Und wer das Spiel kennt, das war ein Metroidvania mit einem fantastischen Style und der wird hier, wie ich finde, halt sehr schön auch weitergetragen. Find's ganz geil, dass die einzelnen Verwandlungen, die du da stellenweise hast, auch mega kreativ sind zum Teil, finde ich. Du hast da zum Beispiel ein Pferd gehabt, das zwar angreifen kann, also aber quasi nur von hinten. Also du musst quasi immer mit dem Rücken zu den Gegnern stehen, damit du halt mit den Hufen da Schaden machst. Dafür halt ordentlich. Die Ratte macht halt Giftschaden, aber nicht so doll. Dann hast du halt den Archer, den Bogenschützen, dann Ritter und so weiter und so fort. Du hast ein Ei, das haben wir auch gerade gesehen. Auch sehr empfehlenswert, die Nebenquest. Das Ei solltest du zum Schlüpfen bringen.
Ja.
Sehr, 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 sehr interessant. Gibt's übrigens jetzt auch für die Switch und wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Plattform oder auch Steam Deck, portabel Nobody Saved the World zu spielen, macht, glaube ich, sehr, sehr viel Sinn. Ja. Guckt euch das gerne mal an.
Ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber du hast gerade schon erwähnt, es gibt so verschiedene Schadensklassen. Also es gibt Gift, es gibt Magie, verschiedene Elemente. und verschiedene Angriffe, die man freischaltet. Und da gibt's nachher ein ganz nettes System, wie man das alles miteinander verbinden kann. Und das macht's halt noch abwechslungsreicher. Also da kannst du, es steckt schon ein bisschen mehr Taktik noch dahinter. Und das ist cool.
Willst du es dir weiter angucken?
Ja, ich hab's durchgespielt.
Du hast es durch?
Ja.
Geil, okay. Ja.
Und die haben irgendwie so 20 Entwickler, die so im Hauptteam waren. Und die haben sie auch alle noch mit so einem kleinen Porträt. Ah. Du konntest dir in diesem Style quasi so ein bisschen vorstellen, wer da noch alles dran war. Und,
sweet.
Lohnt sich ein Blick auf jeden Fall, finde ich.
Gregor, ist das ein Ding, das dich zum Game Pass nochmal bewegt?
Ich habe den Game Pass ja schon längst.
Ich meine, dass du die App öffnest.
Ach so, ja, das so. Ich muss noch herausfinden, wie man das auf dem Steam Deck dann auch irgendwie zusätzlich installieren kann. Ne? Müsst du wahrscheinlich eher Windows nochmal drauf tun, dann PC. Denn ich meine, dass ich vielleicht hier schon über das Spiel, als Janina und Simon in der Sendung waren, gesprochen haben, die es nicht so sehr mochten. Aber vielleicht kriege ich das auch durcheinander mit einem anderen Spiel. Kann auch natürlich sehr gut sein. Ich hatte es auch im Blick gehabt, aber wie so viele Sachen, kommt dann raus und entweder bist du gleich wieder mit dabei oder wirst von der Flut von 5000 anderen Spielen überschwemmt.
Ja, klar.
Das ist nicht schlimm, Gregor. Dafür konntest du dir Steel Rising angucken. Auch ein Spiel, das relativ frisch rausgekommen ist und ich wie ich mitbekommen habe, so ein bisschen Buzz erzeugt hat. Hat wahrscheinlich den Grund, weil es halt eine Art Souls-like ist. Das gar nicht mal.
Buzz, wir brauchen Buzz.
Immer so scheiße aussieht. Ob das aber auch nicht scheiße ist oder vielleicht doch, das sagt uns jetzt der gute Gregor.
Violence and Blood, alles was man braucht. Steel Rising, ja, auch ein bisschen reinspielen können. Hat mich auch so ein bisschen überrascht, weil ich es nicht so direkt im Blick hatte. Ich dachte im ersten Moment ein anderes Spiel, was nächste Woche rauskommt, nämlich Soulstice. Das ist so ein, schon fast Devil May Cry-esque Spiel und ausnahmsweise kein Souls-like. Also Soulstice, obwohl der Name schon Soul drin hat, der so ein bisschen Berserkanleihen hatten. Und ich dachte, ist es das? Ach nein, das ist was anderes. Das hier ist nämlich ein Souls-like. Heißt Steel Rising, ist von Spiders, einem französischen Entwickler, der solche Sachen wie Greedfall gemacht hat vor einiger Zeit. Ein Spiel, was ich, glaube ich, mehrfach gekauft und bisher noch nicht angespielt habe. Aber ich bin ein bisschen vertraut mit deren Schaffen. Die machen auch so Euro-Action-RPGs gerne. Da gab es dieses Mars Warlocks vor vielen, vielen Jahren auf der 360 oder Technomancer. Gab's auch vor einiger Zeit. Und die hatten, ja, das war so dieser typische Eurojank, ne? Die waren nicht absolut rund an vielen Sachen, hatten aber so diesen kreativen, eigenständigen Euro-RPG-Charme. Das hier jetzt ist das neueste Game. Und ich weiß nicht, in welche Richtung konkret Greedfall gegangen ist. Ob das auch schon eher in die Souls-like-Ecke gegangen ist. Wahrscheinlich eher weniger. Aber das hier, das spielt während der Französischen Revolution. Und Marie Antoinette schickt ihre Robotergehilfin heraus, um die Roboter, bösen Roboter von anderen französischen Generälen irgendwie anzugreifen, whatever. Also absolut wild, storyline-technisch her. Dein Charakter ist eben ein Roboter, der dann verschieden ausgestattet werden kann. Es hat so ein bisschen das Gefühl, natürlich Souls-like, dass du klassisch Dark Souls oder die Art drin ist. Es hat sich für mich ein bisschen mehr Bloodborne-Style angefühlt, vom Look and Feel. Natürlich jetzt nicht hier so Lovecraft, sondern mehr so Französische Revolution, aber was allein das Gefühl und die Bewegung des Charakters angeht, du hast standardmäßig keine Blocktaste zum Beispiel, sondern du kannst dir eine Waffe holen, die auch eine Blockfunktion hat, aber du bist eher auf Ausweichen dann ausgelegt. Und da auch nur kurz mal reingespielt in die PS5-Version. Man merkt schon, also ich finde es sah ganz gut aus den Trailern. Man merkt so ein bisschen eher, dass da jetzt nicht das From Software oder Sony-Budget da drin steckt, weil du die Umgebungen relativ statisch sind.
Ja.
Okay. Kannst da so hingehen und durch Wände theoretisch schauen oder sowas. Dann kannst du nur, es sieht gut aus, solange du dann nicht direkt hingehst zu den Sachen. Und der Rest war absolut Soul-Stuff. Ne? Du gehst dahin, weißt aus, guckst, was du für Kombo-Sachen machen kannst. Hast jetzt noch die Möglichkeit, weil du eine Maschine natürlich noch bist, so ein paar extra Geschichten zu machen. Wenn deine Stamina leer ist, kannst du noch ein bisschen von deiner, kannst du dich abkühlen mit einem Spezialmove und dann setzt du eine weitere Leiste ein, um kurz mal wieder schnell das vollzuladen. Musst auf den anderen Balken achten. Also so ein paar Eigenheiten, die sie reingetan haben. Und du hast eine Stealth-Attacke, was ich sehr gut bei sowas finde. Ich meine, wir werden ja Plague Tale spielen, wenn es dann bald rauskommt. Endlich wieder richtig Stealth, habe ich Bock drauf. Aber bei Souls-Likes hast du ja selten richtig Stealth nochmal dabei, sondern die geben dir ja meist so einen Backstep oder so, wenn du dich anschleißt. Und bisher am Anfang war es zumindest so, dass ich mich tatsächlich auch an Gegner ranschleichen kann und so eine Stealth-Attacke machen kann.
Okay.
Was ganz praktisch ist, wenn du nicht wieder ausweichen und Jump-Attacks und whatever. Ich habe auch nicht viele Waffen ausprobiert hier. Ich hatte so Power-Fächer, ne, die dann so Metallfächer ausgefächert werden, mit denen konnte ich schneiden, aber auch die als Blockschild hochhauen. Aber ich konnte mich während des Blockens nicht bewegen mit dem Ding. Also ich muss mich noch umgewinnen. Immerhin, was die bei sowas machen, wenn du schon ein Genre zitierst, nennen wir es mal so, imitierst, kopierst, wie auch immer. Standardsteuerung ist fast genau wie bei den anderen. Also ich, oh, da ist angreifen, da ist ausweichen, ich muss nicht wieder den Controller komplett. Das ist
mittlerweile so ein Standard etabliert.
Du musst das, finde ich, auch so ein bisschen machen, wenn du schon in ein gewisses Subgenre dann da reingehst, weil rein intuitiv, du darfst ja nicht dein eigenes Süppchen kochen. Dann ist Ausweichen nicht auf Kreis, sondern was anderes. Und wir benutzen die L&R-Tasten für irgendwie sowas. Und da greift ja so die Muscle Memory.
Ne? Ja, und da denkst du dann wieder, ja, sie haben sich total dran bedient, aber da mussten sie eine Kleinigkeit ja eigentlich so für sich selbst machen. Und das wird dann eher, also in meiner Warte ist das dann immer irgendwie so ein bisschen negativer. Weil gerade da denkt man sich dann, ja, dann macht's doch auch wirklich so, dass ich mich schon dran gewöhnt habe. Ja. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das ein Souls-like wird. Ich hatte da frühere Trailer gesehen. Ich dachte, das wird ein Action-RPG und ich fand das Setting cool. Aber es sah ja auch noch so ein bisschen janky aus früh. Also halt eben, ich frag mich, wie poliert es jetzt wirklich zum Release ist, weil man merkt, also ich habe dem nur vom Look her schon so ein bisschen angemerkt, dass es halt eben nicht AAA-Budget ist.
Ja, das sind so Spiders, ist glaube ich auch kein AAA-Studios, aber es sieht wesentlich polierter aus, als wenn du jetzt zu ihren anfänglichen Spielen dann zurück ist. Also wirklich Mars Warlocks war sowas, habe ich auf der 360 mal probiert und gesagt, okay, jetzt bin ich im PC-Lager angekommen. Ja, so haben sich die Leute gespielt, die dann die schlechten Klone von Gothic gespielt haben. Nicht, dass es schlecht war, aber es war so ein Budget-Ding, wenn du ein Mass Effect vorher gespielt hast, war es vielleicht nicht der richtige Vergleich, ein anderes Sci-Fi-RPG dann direkt mitzunehmen. Ich habe deshalb auch viel Gutes über Greedfall gehört. Die haben sich, denke ich mal, auch gerade technisch doch mal dann ordentlich verbessert, aber Greedfall eben noch nicht spielen können. Deshalb kann ich es nicht richtig in den Kontext setzen. Ich finde, das jetzt hier sieht ganz gut aus. Mhm. Es spielt sich gut, es fühlt sich nicht besonders originell an, was die Art des Games angeht. Aber das Setting hat was Eigenes. Genau das. Ne? Und das ist vielleicht das, was so ein bisschen den Ausschlag geben kann. Und auch eben interessant, dass es ein bisschen eher in die Richtung Bloodborne anstatt klassisch Souls geht, mit schnell ausweichen, mit vielleicht auf Konter setzen, muss ich alles nochmal ein bisschen ausloten, was das angeht. Und dir werden ja viele Möglichkeiten aufgehalten. So haben ja solche Souls-Likes wie The Surge nochmal ein bisschen was anderes gemacht, indem du dann die Schlagkörperteile ab und benutzt sie als Waffen, so Mechanik drin hast. Du brauchst irgendwie, glaube ich, immer diesen kleinen Twist, der es nochmal anders macht. Ja. Als Maschine hast du vielleicht nochmal ein paar mehr Gelegenheiten da zu machen, als irgendwie wieder so ein Standard-Generic-Charakter.
Ja, ich find's halt spannend, dass das jetzt auch schon wieder mit Lies of P so nah dran
ist. Ja, Lies of P ist auch Bloodborne.
Deswegen, ist auch Bloodborne, ist halt eine Holzmaschine, aber ist auch eine Maschine, also ist halt Pinocchio, ne? Mhm. Es ist halt irgendwie so ein bisschen Parallelen und manchmal hat man schon das Gefühl, dass so Sachen dann irgendwie wieder so gehäuft auf den Markt kommen, wo man sonst noch nie was von
gesehen
hat.
Was ist mit Pinocchio eigentlich gerade, ne? Es kommt doch jetzt so
ein bekommt ein richtiges Revival.
Genau, da kommt ja der Disney-Film von Robert Zemeckis, der absolut schrecklich ausschaut. da kommt noch ein weiterer Animationsfilm, meine ich. Und jetzt hast du Pinocchios Origins als blutiges Action-RPG. Ich will nur eins von Lies of P haben, das mir übrigens Spaß gemacht hat auf der Gamescom, das hatte ich da ja auch gespielt. Ich will eine Möglichkeit haben, Multiple Choice zu lügen mit Pinocchio, sodass meine Nase wächst und dann will ich mit der Nase Leute erstechen.
Ja.
Das ist eine coole Idee.
Ja, so Multiple Choice, so von wegen, ich lüge jetzt absichtlich, muss ich immer so achten, dass ich immer Lügen dann erzähle.
Ich hasse es zuzugeben, aber das ist eine coole Idee. Das ist
ganz geil, ne?
Mich hat Steel Rising so ein bisschen an das Lineup von 4Q erinnert.
Mhm. Ja, da waren sie ja auch vorher, meine ich, Spiders.
Ja, das ist so, das sprüht quasi so vor Identität, die so 4Q hat. Ja. Ist so das so ein klassisches Double-A-Ding, was ich auch cool finde. Also ich finde schön, dass es mittlerweile einfach so eine kleine Nische gibt. Finde es ein bisschen schade, dass es immer so mit AAA sich vergleichen muss auch. Es gehört halt so ein bisschen dazu, wenn du halt die Möglichkeit hast, und selten war es einfacher, coole Spiele zu spielen aktuell, und dann haben es solche Games halt ein bisschen schwerer. Ist ein kleiner Vorteil, dass es nicht zu 100% Vollpreis ist, immer noch 49,99, aber naja, immerhin.
Ich meine, Konsole könnte 60 sein, aber ich bin
mir nicht. Ja, okay, dann ist das hier leider nur der PC-Preis. Finde ich ziemlich knackig. Es wäre so ein schöner 39,99 Titel gewesen.
Oder mich würde es nicht wundern, dann gibt es das in ein paar Monaten tatsächlich mal im Game Pass.
Ja, also, das ist ein sehr starker Kandidat.
Das ist so perfektes Füllwerk für Microsoft. Das können wir noch snatchen, ne, und dann da reinpacken. Also wenn man absoluter Souls-like-Fan ist und so ein bisschen Euro-RPGs dann mag, gerne so. Ich bin ein bisschen mehr zu Hause bei sowas wie Vampire, wenn es so in Richtung Eurojank geht, ne? Was nochmal ein komplett anderes...
das sollte man Nachfolger Thema bekommen.
Ey, Vampire habe ich mächtig Bock. Dontnod hat sich umbenannt, habt ihr das mitbekommen?
Oh, ja.
Also die
ja
heißen immer noch Dontnod, aber die schreiben sich jetzt anders. Die heißen jetzt Dontnod.
Die haben auch...
Ein Leerzeichen in der Mitte.
Also das habe ich leider nur neu an der Seite mitbekommen, dass sie irgendwie Investments auch bekommen haben und so ein Kram. Also da wird man vielleicht in der nächsten Zeit noch was hören.
Gib mir Vampire 2.
Hey, Remember Me war das, das war doch auch von denen. War ja das nicht deren...
Ja.
Und aber Capcom war das damals sogar. Wurde auf der Gamescom angekündigt, erinnere ich mich noch.
Das große Capcom. Wir haben leider gescheitert, aber ich habe sehr viel Spaß mit Remember Me gehabt. Also hat man ja auch Versatzstücke in vielen anderen Games später nochmal gesehen. Und ja, ich meine, die haben zwar mehrere Teams da, aber Dontnod, die hatten immer so ein super buntes Angebot. Ob es dann ein großes 3D-Action-Game wie Remember Me war oder Dings da hier, Life is Strange, wo die dann in die Adventure-Ecke gegangen sind. Dann hatten sie ein ausgewachsenes RPG mit Vampire.
Mhm.
Und ich hatte noch, oh Gott, wie heißt das? Twin Mirror habe ich noch auf der Platte. Hat sie halt nicht so gute Bewertungen bekommen, aber da habe ich eigentlich auch Bock drauf.
Ja. Ja.
Ich wollte gerade die Überleitung machen, komm, ich mach's dir das noch ganz schnell. Sarah, du hast noch ein Spiel gespielt, das wir letzte Woche kurz besprochen haben, Immortality.
Ach, ja, ich wusste nicht, ob wir da jetzt nochmal drüber reden.
Doch, doch, da will ich auf jeden Fall deine Meinung zu hören. Wir haben letzte Woche mit Andreas hier kurz gesprochen.
Das hat mich so, das habe ich angeguckt, weil mich, ich war so, hey, ich will mit Menschen reden oder Menschen darüber reden, hören, weil ich es so großartig finde, das, was ich bis jetzt gespielt habe.
Cool.
Ich habe es nämlich auch noch nicht zu Ende gespielt. Es ist größer, als ich dachte, so ein bisschen, beziehungsweise vielleicht verliere ich mich auch mehr da drin, weil, ja, die grobe Prämisse könnt ihr euch letzte Woche von Andreas Lynch und euch zusammenfassen lassen, aber mein Eindruck ist auch ähnlich, ich find's klasse, ich find's total, ja, krass, wie viel die da gedreht haben und in welcher Qualität. Und in welchem Umfang, was alles angeht, was sowohl die schauspielerische Leistung, gerade auch von der Hauptperson. Ich finde, sie sticht nochmal extra raus, weil sie ja verschiedene Rollen spielen
sie
muss.
Sie macht sehr gut, ja.
Weil sie ja auch spielen muss, dass sie unterschiedlich gut schauspielern kann. Da sind ja super viele Sachen drin. Also das macht sie wahnsinnig gut. Und die, ich finde, da sticht keiner raus in die negative Richtung. Also alle, die da irgendwie mitmachen, machen ihren Job gut und glaubwürdig. Und das ist ja so wichtig bei dem Ding. Ich habe auch, also ich bin von dem, wie explizit das Game ist, überrascht. Ich bin von den Themen, die es aufmacht, überrascht. Ich habe echt Spaß damit. Und ich will nicht so viel wegnehmen, weil du wahrscheinlich ganz andere Sachen gesehen hast, wie ich mittlerweile. Aber es soll ja auch so ein die AI, also es soll was dahinter stecken, was es nicht komplett random macht, habe ich gelesen, welche Szenen du wann siehst.
Ja,
sondern du wirst schon ein bisschen geführt.
Ein bisschen.
Ja, ja. Aber mir fällt es bis jetzt nicht negativ auf.
Mhm.
Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, egal was ich mache, ich bin eigentlich eh auf einer Spur, die, von der ich gar nicht weg kann.
Nur mal ganz kurz zur Prämisse. Es geht um die Schauspielerin, okay, die wir gerade gesehen haben. Wir haben insgesamt drei Filme von ihr. Und diese Filme sind halt in Schnipsel unterteilt. Das sind nicht nur komplette Szenen der Filme, sondern auch ein bisschen behind the scenes. Also die Kamera wird noch ein bisschen weiter laufen gelassen. Und unsere Mission ist, diese Schauspielerin ist verschwunden und wir müssen halt herausfinden, was mit ihr passiert ist.
Ja, auch so Rehearsals, Szenen, wo sie das Skript lesen, Szenen, wo sie vorgespielt haben. Ja, und eben dieses Behind-the-Scenes-Zeug. Und im Endeffekt ist die Hauptprämisse, Marissa Marcel, die Hauptdarstellerin, war unglaublich erfolgreich, hat diese drei Filme gemacht, aber warum kennt sie heute keiner? Warum ist sie weg? Und warum ist sie verschwunden? Was steckt dahinter? Und auch so ein bisschen, was man auch recht eigentlich schon die ganze Zeit sieht, diese Filme strecken sich über sehr viel Zeit und sie sieht dabei immer gleich aus. Das Spiel heißt Immortality.
Who knows? Ist auf jeden Fall sehr, sehr mysteriös. Es spielt auch so ein bisschen mit deinen Erwartungen und versucht hier und da ein paar Sachen einzustreuen, wo du dir denkst, okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Das haben wir letzte Woche nochmal ganz kurz angesprochen. Wir haben letzte Woche, finde ich, auch keinen so guten Job gemacht, um nochmal kurz einen Hinweis zu geben, dass das Spiel schon sehr explizit ist. Nicht nur was Nacktheit angeht, das haben wir ja letzte Woche besprochen, sondern auch was Gewalt angeht. Darstellungen sind zum Teil ziemlich heftig. Also das sollten keine Kinder irgendwie sehen. Nee. Das ist ein Spiel für Erwachsene und sollten halt wirklich auch nur Erwachsene spielen.
Will ich noch dazu sagen, was sie aber super gut machen, finde ich, direkt am Anfang im Hauptmenü hast du als Unterpunkt extra die Content Warnings. Also du kannst dir,
was wenn echt du es wichtig möchtest, ist, finde ich, in dem Spiel.
Ja, wenn du es dir möchtest, du nimmst dir nichts vorweg, aber die Leute, die es möchten, können sich direkt angucken, wirklich auch in was dieses Spiel explizit wird und hat dann eine Auflistung von unterschiedlichen Sachen, nachdem, ob ihr darauf zugreifen möchtet.
Wann spielst du, Gregor?
Sobald Sonic durch ist, also apropos Blut, Gewalt und Sex, erstmal Sonic. Ja, und dann geht's weiter ab. Also der Bock ist auf jeden Fall da und ist alles, was hier immer in den Sendungen zwischendurch gesagt von allen Seiten, hört sich das sehr, sehr positiv an. Und alleine, dass du und Andreas Awkwards euch Sexszenen da anguckt und selber steuert, das muss ich auch mal sehen, was dahinter steckt.
Been there, done that.
Mit den beiden?
Nein. Gott sei Dank nicht.
Okay. Aber ja, Interesse dran, aber auch erst in Ruhe, wenn die Zeit dafür da ist.
Ob die Zeit für Assassin's Creed in Zukunft da ist oder nicht, das schauen wir uns nach einer kurzen Pause an. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Game Talk mit Gregor, mit Sarah und mit der Ubisoft Forward, die am Wochenende stattgefunden hat. Große Assassin's Creed Reveals wurden gezeigt. Bevor wir auf Assassin's Creed gehen, nochmal ganz kurz das Vorgeplänkel uns durchbesprechen und hier durchgucken, was da so alles passiert ist. Will nicht so viel Zeit drüber verlieren, weil, wie gesagt, viel Assassin's Creed Kram, aber sowas wie Mario & Rabbids müssen wir kurz besprechen, oder?
Ja.
Ich habe das, den ersten Teil habe ich geliebt, durchgespielt. Ich habe Donkey Kong, den DLC habe ich mir bis heute aufgespart. Habe das damals in Düsseldorf in der Preview mir angeguckt und fand es schon so großartig. Ich weiß immer noch nicht, warum ich es mir immer noch nicht angeguckt habe, aber es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, kurz bevor der zweite Teil rauskommt. Ich bin großer Fan, ich habe da Bock drauf. Wie sieht's bei euch aus? Fangen wir bei Sarah gerne an.
Ich freue mich da auch drauf. Wir haben jetzt ja das erste Mal eine Mission gesehen, also eine Quest, wo man auf so einer Schiene fährt.
Die Wiggler-Quest.
Genau. Und nebenher ein wütender Wiggler, den man beruhigen muss, indem man Sachen abschießen muss. Währenddessen muss man aber halt auch auf seinem Spielfeld, ganz wie im ersten Teil, strategisch vorgehen und gegen den Gegner kämpfen. Da haben sie, finde ich, ziemlich ausführlich dir schon gezeigt, in welche Richtung das geht. Und ich fand das, ja, interessant. Ich habe da Bock drauf.
Ja. Grundsätzlich auch. Ich habe nicht wirklich viel den ersten Teil jetzt spielen können zu der damaligen Zeit.
Der ist gut.
Ich habe einiges im Strategie-Backlog, muss man sagen. So also was die Triangle Strategy hätte da Präferenz, wenn ich das dann unterwegs mal spielen kann. Und immerhin kann man sagen, einiges ist ja auch verschoben worden hier erstmal dieses Jahr. Ne? Advance Wars hätte ich gern gespielt. Oder Front Mission hatten sie ja auch mal angekündigt. Auch verständlicherweise haben wir auch schon länger nichts mehr davon gehört. Und dann könnte das da reinslotten. Aber ich werde wahrscheinlich eher erstmal Triangle Strategy angehen.
Okay, ja.
Finde es übrigens ganz cool, das müssen wir ganz kurz erwähnen, dass sie ein paar Neuerungen noch gezeigt haben, wie beispielsweise, dass du nicht mehr dich quasi in Quadraten bewegst, sondern du hast halt wirklich eine offene Fläche, auf der du dich frei bewegen kannst.
Das ist das Chronicles-Prinzip ein bisschen, ne?
Ja, genau. Ja. Dass du da halt auch wirklich Plattformen hast, in denen du dich in die Luft bewegen kannst und von dort als die Vertikale nutzen kannst. Das sieht schon alles sehr, sehr cool aus. Ich freue mich da wirklich sehr drauf. Ja, ich habe da echt Bock drauf. Kommt im Oktober raus, Ende Oktober, exklusiv für die Switch natürlich.
Of course.
Und wahrscheinlich werden wir das hier nochmal in der Sendung ausführlicher besprechen, aber nochmal ganz kurz. Auch Skull and Bones wurde gezeigt, aber Leute, ganz ehrlich, das Spiel ist mir sowas von egal.
Hat den großen Aufbau auf der Gamescom, ne?
Ja, aber halt auch wieder nur, die hatten einen riesen Kasten da stehen, auch bei uns in der Halle, um dann da drin halt einfach nur ein Video abzuspielen, ne? Was da dann zwei Tage später war. Also
man konnte es nicht
spielen, ne. Ja, das war ein bisschen traurig für die Leute, die da waren. Ich habe das geskippt.
Es hat nicht mehr viel mit dem zu tun, was mal angekündigt wurde, oder? Ist das jetzt mittlerweile ein anderes Spiel geworden?
Ja, da waren ja auch viel, viel Aufschrei, auch wieder wegen Arbeitsbedingungen und so.
Ja, das natürlich
das
auch.
Ja, das Spiel in Singapur, oder?
Ja. Ja. Eben, die hatten auch wohl nicht so richtig die Direction, sagen wir mal, wo sie konkret hinwollen, nach den vielen hehren Absichten am Anfang. Was ich am liebsten haben wollen würde, als jemand, der recht wenig Assassin's Creed auch gespielt hat, das, was ich gemacht habe, war Black Flag damals. Und als alten Sid Meier's Pirate-Spieler fand ich da die Schiffskämpfe sehr cool. Ne? Und ja, wenn sie so ein Gefühl oder sowas in Spieleform gießen können, wäre das was für mich. Wobei ich immer bei Skull and Bones denke, okay, das ist eindeutig hier schön auf online ausgelegt und so viel. Und dann wäre das wieder nichts für mich. Mhm.
Das ist halt genau das, was ich nicht mochte an Black Flag.
Sehr gut, dann ergänzt man sehr gut.
Deswegen ist Skull and Bones für mich so ein bisschen egal, leider. Ja.
Es fühlt sich, das Spiel sollte ja gecancelt werden. Ich erinnere mich, da was gelesen zu haben. Und das gibt's halt wirklich nur, weil Ubisoft von Singapur oder von dem Land, in dem es entwickelt wird, halt Förderung bekommen hat. Und diese Förderung war damit verknüpft, dass halt wirklich was veröffentlicht wird.
Ja.
Das ist eine gute Verknüpfung. So, ich krieg Geld ab.
Nicht den Ubisoft einfach machen sonst. Aber da könnte auch vielleicht auch der etwas überraschende Erfolg mit der Zeit von Sea of Thieves da mitgespielt haben, weil das war ja auch am Anfang sehr durch den Kakao gezogen worden und das ist ja mittlerweile eines der erfolgreichsten Spiele von Microsoft.
Ja. Ne?
Auch wenn natürlich Skull and Bones wahrscheinlich was anderes wird am Ende als Sea of Thieves, aber Großseepiraten. Ne?
Das ja, Sea of Thieves hat ja auch eine krasse Community, die da super drin ist, die sich da super vernetzt hat, die da super Bock dran hat. Aber ich kann mir halt nicht, also ich glaube, dass die meisten Leute, die in diesem Subgenre interessiert sind, schon seit Jahren Sea of Thieves spielen. Und ich glaube, nicht, dass die auf Skull and Bones rüberwechseln werden.
Ach, ich weiß ich nicht, ob man glaub das so nicht sagen kann.
Ich glaube, Sea of Thieves ist wirklich schon etabliert genug und vor allem wird das auch noch so versorgt mit Kram.
Dann würde man ja auch sagen, dass World of Warcraft Leute nie sich andere MMOs anschauen, was de facto.
Und was ist mit New World passiert?
Was?
Und was ist mit New World passiert?
Das ist genau die richtige Antwort. Mit was?
New World hat aber auch ganz andere Probleme, muss man fairerweise dazu sagen. Ich glaube schon.
Auf dem Papier glaube ich schon.
Irgendwas wurde doch zuletzt wieder eingestellt, meine ich. Ich weiß nicht, ich habe nicht alle Amazon.
Nee. Wäre natürlich witzig, wenn es jetzt wirklich New World wäre. Muss ich jetzt nachgucken.
Aber ja, ach, die Amazon Games.
Nee, gibt's natürlich.
Vielleicht ein Zeug auch von meiner Bubble, aber in meiner Welt kommt New World gar nicht vor. Ne? Vielleicht ist es einfach nur wirklich meine Bubble.
Ich hab's angespielt für einen Test.
New World?
Ja.
Oh, Game 2 Test?
Ja, den hab dann aber nicht ich gemacht, weil ich dann krankheitsmäßig ausgefallen bin, weil das war mit meinem gebrochenen Fuß, da konnte ich nicht so lange sitzen, dass ich New World testen konnte. Da habe ich gesagt, Leute, ein MMO, es tut mir leid, aber ich kann gerade nicht 8 Stunden am Stück sitzen. Ja, das ging nicht.
Ich fand es relativ undankbar, immer wenn du ein MMO dann testen willst, gerade im Kontext einer Fernsehsendung
oder
einer entsprechenden Games-Sendung, weil da auch, wenn ich dann sowas wie Herr der Ringe Online und nicht Herr der Ringe, irgendein Herr der Ringe Online-Ding habe ich gemacht, auch vor vielen, vielen Jahren für Game One und dann sagst du, okay, ich setze mich 2 Wochen hin und butter da hunderte Stunden rein, was ich reinmachen kann, aber das ist auch nur Tropfen auf dem heißen Stein. Ne?
Und selbst wenn du das machst, ist es dann ja wieder nur eine Momentaufnahme. Also ich finde es gerade bei New World, was sie da ja auch an diesem ganzen, jetzt gehen wir auch voll von der Ubisoft PK weg. Sorry.
Also das ist interessant.
Was sie da an diesem ganzen Marktsystem so verändert haben innerhalb der ersten Wochen, dass das ja komplett gecrashed ist auch. Das kannst du nicht darstellen in so einem Beitrag.
Das geht nicht. Deshalb sind wir, glaube ich, irgendwann zu Tagebüchern übergegangen. Na, dann war aus dem Charakter oder der Spieler setzt sich auseinander mit dem Spiel und dann wird die Figur geschaffen und aus derer Sicht das dann erzählt, eher so den Weg präsentiert, als denn, weil ein Ziel kannst du ja nicht haben beim MMO und eine Bewertung drunter packen.
Ein Beispiel dafür, dass sich Fans einer bestimmten Reihe auch mal andere Spiele angucken, ist zum Beispiel The Division.
Oh, das war super smooth, Elias. Ich habe wirklich überlegt, wie du da jetzt zurückkommst. Sehr gut.
The Division. Es ist früh morgens.
The Division Heartland wurde auch gezeigt.
Ja, stimmt.
Ist quasi ein Destiny-Klon, nur in der Postapokalypse und mit realem Setting. Ein bisschen Sci-Fi hast du auch mit dabei. Bin da eingeschlafen, sage ich euch ganz ehrlich. Wusste nicht mal, dass da was Neues kommt. Wurde wahrscheinlich mal auf einer E3 oder so angekündigt. Ich glaube, letztes Jahr auf der Ubi Forward oder so. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Nimmt das nicht für bare Münze, was ich hier sage, weil ich da überhaupt keine Expertise habe zu Division. Ich weiß nur, das, was ich gesehen habe, hat mich persönlich nicht wirklich interessiert. Mhm. Sagt aber nichts zur Qualität. Wie sieht die es?
Da bin ich leider auch nicht drin. Aber wenn du da eingeschlafen bist, hast du leider die 2 Mobile Games verpasst, die danach noch gekommen sind.
Ich habe literally keine Ahnung, wovon du redest.
Es gab dann zu Division noch ein Mobile Game, Resurrection.
Genau so heißt es.
Und dann kam zu Rainbow Six noch Mobile, noch was.
Mm.
Ja.
Das habe ich nicht bekommen. Komm, Leute, lass uns das skippen. Das ist doch Quatsch.
Das ja. ist über. Gibt's noch irgendwas in der Vor? Du hast es auch so Vorgeplänkel genannt, aka die erste Hälfte dieser Sendung. Gab's noch irgendwas, wo ihr drauf raus wolltet? Ich fand den Just Dance Trailer leider sehr cringig.
Den finde ich immer süß. Ich mag's.
Rocksmith interessiert mich, aber ich habe keine Gitarre.
Ich habe nur das Kabel Bock. Von vor 10 Jahren. Das heißt, das Beste an Rocksmith war das USB-Kabel, was sie beigepackt haben.
Das erzählst du immer mal wieder. Was ja, machst du damit?
Gut, ja, zurzeit nicht viel damit, aber du konntest dann
aber ohne,
du konntest ohne Verstärker quasi direkt am Computer deine Gitarre anschließen. Ja. So Klinkenstecker auf USB war ganz interessant. Das war nicht verstärkt dazwischen, aber sehr interessant.
Ja. Ich habe hier noch stehen Netflix-Kooperation.
Ja.
Dass sie da ein bisschen neuen Kram unter anderem in Zusammenarbeit mit Netflix entwickeln und veröffentlicht werden, wie zum Beispiel Valiant Hearts 2.
Ja.
Cool.
Das wird exklusiv für die Netflix-Mobile-Plattform wahrscheinlich erscheinen.
Ja.
Zeig nicht den Trailer, weil wir geclaimed.
Da kam nichts. Da kam nichts. Die haben ja nur wirklich gesagt, übrigens, es kommt das, das, das. Ich bin der Typ von Netflix. Tschüss.
Ja, es war mehr ein Hinweis darauf, dass alle unsere Sendung immer geclaimed wird von Netflix.
Ach so.
Weil du machst ja so viel Geld mit einem Pointy-Trailer im Internet.
Ich habe ohne Scheiß, ich habe noch ein Netflix-Spiel gespielt, aber ich konnte es nicht zeigen wegen dieser dummen Geschichte. Bringe ich aber nächste Woche mit. Mhm. Ich werde mir was überlegen, was das angeht. Und im Zuge dessen gab es.
Du meinst.
Höchstwahrscheinlich. Assassin's Creed Jade habe ich hier. Das wird auch direkt dann die Überleitung sein. Aber kurz bevor wir zu den Hauptspielen gehen, Jade wird auch ein Mobile-Spiel sein, aber ein Open-World-Spiel, das im alten China stattfindet.
Oh ja, und für ein Mobile-Game fand ich das recht ambitioniert, was die Größe und die Weite und so anging von dem, was man da gesehen hat. Also war ich mir zwischenzeitlich nicht sicher, ob die wirklich gerade Mobile gesagt hatten.
Das spielt auch ganz gut und interessant in diese ganze News-Geschichte mit rein, dass Tencent da jetzt mit eingestiegen ist. Von 5% auf 10% hoch, was deren Ubisoft-Anteile angeht. Die Guillemot Brothers, also der CEO, hat wahrscheinlich auch nochmal eine Firma, die halt Aktien notiert ist.
We're a family. A big Chinese family.
Die heißt literally Guillemot Brothers Limited oder so. Und da ist Tencent mit 49,9% drin. Die steigen da jetzt ordentlich mit rein, was, wie ich finde, interessant ist bezüglich der ganzen Mobile-Offensive. Lustigerweise, als es bekannt wurde, dass Tencent sein Stake erhöht, ist der Aktienkurs von Ubisoft 15% runtergegangen. Mhm. Das fanden die Leute gar nicht geil, aber es gibt ziemlich interessante Interviews mittlerweile mit dem CEO, der auch nochmal das versucht zu beschwichtigen und meint, ja, Leute gucken nicht weitsichtig auf die ganze Geschichte. Mobile wird richtig krass, auch, wo er das, gar nicht mal so Unrecht
wenn
hat.
Wenn das mal weiterkommt, will ich gerne so diesen Crowbycat-Cut haben, wo sie dann diese Wir-Family und lassen uns nicht kaufen Flehereien von vor ein paar Jahren dagegen schneiden.
Auch ganz interessant, im Interview mit den Kolleginnen von Games Industry meinte er, dass das auf keinen Fall, also dass unsere höchste Priorität ist Independent. Dann habe ich ein Interview mit Axios gelesen, wo er meinte, ist nicht komplett vom Tisch, aber unsere Priorität ist nach wie vor Independent. Also sie lassen sich da schön die Hintertürchen auf.
Okay.
Ist aber nicht ganz ausgeschlossen, dass eventuell irgendwann Ubisoft einem großen Konglomerat sich anschließt, was das angeht. Was vielleicht gar nicht so verkehrt ist, weil sie in den nächsten Jahren echt viel auf dem Holz haben. Sagt man es so? Weiß ich nicht.
Ja, und everything was Assassin's Creed.
Assassin's Creed it is, tatsächlich. Und das erste große Ding, das wir gesehen haben, ist Assassin's Creed Mirage.
Oh ja.
Ein neues Spiel, das in Bagdad diesmal spielt und nicht wie es bisher kennen, 150 Stunden lang sein soll, sondern Back to the Roots, kein Rollenspiel, sondern vielmehr Action-Adventure. Stealth spielt eine große Rolle. Und das ist quasi auch das Spiel, wo viele der Meinung waren, ey, das ist das Remake von Teil 1.
Ja.
Bullshit war es eben nicht.
Nee.
Hat viele Referenzen an Teil 1, aber ist ein eigenständiges Spiel mit einer eigenständigen Geschichte. Ich persönlich find's Hammer.
Ja, ich freu mich auch drauf, muss ich sagen. Also als jemand, der eben Kostverächter bei sehr viel Assassin's Creed ist, aber gerade das, wenn ich meine Zeit schon in ein Soul Hackers investiere und da von der von Stunden reingehen oder Visual Novels und so weiter, die Assassin's Creed RPG-Style-Sachen, selbst wenn es so ein sehr beliebtes Spiel wie Odyssey gewesen ist, ist mir einfach too much. Viel zu viel. Ne? Und lieber ein leicht fokussierteres, wenig fokussierteres Action-Adventure-Erlebnis, mehr auf Stealth, weniger auf Stats und es muss ja nicht heißen, dass das auch alles nicht vorhanden ist da drin.
Ja.
Und Bagdad, sehr interessante Location, oder zumindest du kannst ja immer ein bisschen wieder was anderes anstellen. Und das ist vielleicht schon wieder näher dran, wenn es jetzt nicht das gewünschte oder erhoffte Remake vom ersten geworden ist. Assassin's Creed ist ja quasi der Ersatz zu Prince of Persia gewesen, ne? Weil für Prince of Persia müsst ihr immer noch Lizenzgebühren zahlen. Mhm. Aber Assassin's Creed gehört Ubisoft selber. Und so Prince of Persia-Style immer gerne mehr, ne?
Sarah, wie hast du das Spiel empfunden? Oder zumindest den Trailer?
Ich finde das cool, weil es ja leider immer noch ein sehr erfrischendes Setting ist. Wisst ihr, was ich meine? Also, das sieht total interessant aus. Ich habe da Bock drauf. Man kennt den Charakter ja aus Valhalla schon. Es soll aber vorher quasi, also er ist irgendwie 20 Jahre jünger. Mhm. Und
Spoiler.
Das haben die da gesagt.
Er überlebt das Spiel anscheinend, ne?
Naja, Spoiler der Ubisoft Forward, sorry. falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ja. Und ich freue mich da drauf. Und wenn es wirklich das Ganze wieder auf was runter zusammenfährt, was aber in sich dann schöner ist, dann freue ich mich darüber, weil ich habe zwar Odyssey durchgespielt, aber halt auch nur, weil ich sehr viel Zeit hatte in dem Moment. Und ich brauche das nicht. Ich brauche nicht diese Riesenwelt. Ich weiß, dass sie das können und es war cool, gerade auch in Griechenland. Aber gebt mir mehr Story, mehr Action-RPG und das wirklich mehr geskriptet, weil es auch machbarer ist in einem kleineren Umfeld.
Es spricht natürlich aber auch was dafür, gerade die Leute, die dann nicht viele, viele Spiele sich dann holen dafür. Ja. Du hast eben wirklich den sehr guten Kosten-Nutzen-Faktor bei den Sachen. Ne? Du holst dir das Spiel, da kannst du natürlich auch DLCs und so weiter holen, aber du kriegst richtig viel Spiel fürs Geld, wenn es das ist, womit du deine Zeit verbringen möchtest. Ne? Das sind wahrscheinlich nur MMOs, die dann damit konkurrieren können, mit den 200 Stunden, die du da reinballern kannst. Und ich könnte mir vorstellen, die haben ja auch gesagt, da kommen wir auch gleich dazu, dass sie trotzdem auch noch die andere Sparte ja bedienen wollen. Werden die das gleiche kosten? Ne? Oder wie wiegst du das auf, sozusagen, dass du für beide dann 80 Euro haben willst? Was haben sie auch gesagt? Wir werden uns bei einigen Titeln angleichen, dem gängigen Preisgefüge. Irgendwie so.
Das ist ja auch alles mittlerweile ein riesen Abo-Ding. Also du kannst ja jetzt schon auch zocken in verschiedenen Abo-Systemen, die Assassin's Creed-Teile. Aber ich glaube ja, wo wir auch gleich noch drauf kommen werden, mit dem Infinity-Ding wollen die ja einen riesen Hub schaffen, glaube ich. Und wenn sie das machen... Und deswegen aber nicht mehr immer nur höher, größer weitergehen, sondern wirklich auch innerhalb dieses Riesen-Franchises verschiedene Sparten wieder schaffen und sich eben mit einem Teil davon zurückbesinnen auf ihre Anfänge, dann ist doch eigentlich jeder happy. Auch ich.
Hoffe ich. Ja, also kurz zur Länge und dem Preis, das haben sie gegenüber IGN erzählt, dass die Länge den Preis widerspiegeln wird. Also es wird wahrscheinlich so um die 50 Euro kosten. Zumindest klang das so. Also es wird kein Vollpreistitel wie halt eben so ein Valhalla. Erscheint 2023. Es soll um die 15 bis 20 Stunden lang sein. Das hört sich alles für mich wirklich sehr, sehr schön an. Also ich habe da echt Bock mal wieder so ein klassisches. Ich habe seit Odyssey habe ich kein Assassin's Creed mehr gespielt. Wann habe ich das letzte Spiel durchgespielt? Ich glaube, Brotherhood. Das war das letzte.
Das ist relativ lange her.
Ja, das ist sehr, sehr lange her. Und jetzt das hier nochmal, vor allem auch in einem Setting, das so ein bisschen die Roots widerspiegelt. Es ist halt schön, so arabische Schriftzeichen da zu lesen. Jetzt weiß ich, wie du dich bei Odyssey gefühlt hast.
Ja, Odyssey hat quasi Griechenland zu dem fünf Quadratkilometer Vergnügungspark gemacht.
Das stimmt leider.
Du kannst es ja auch nachvollziehen, wenn man dann von der eigenen Kultur quasi das in Spielen dann wiedergespielt bekommt. Deshalb bin ich auch immer, es glänzt so ein bisschen, wenn ich so ein God of War dann anmache und du dann die griechische Sprachausgabe machen kannst, wenn es vorhanden ist. Oder das machen sie jetzt sowieso auch bei den vielen Sony-Sachen, dass du auch auf Griechisch machen kannst. Das war sehr interessant, ein bisschen Last of Us 2 so zu spielen.
Cool.
Das ist sehr, sehr nice. Wir haben vorhin das Logo gesehen. Habt ihr das mitbekommen, dass in dem Logo selbst arabische Kalligrafie mit eingearbeitet wurde, das halt übersetzt The Hidden One heißt und diese Kleinigkeiten, diese Details sind das, die es halt so schön machen. Also allein dafür, das Ding wird Dark 1 für mich gespielt.
Wenn das noch vor 20 Jahren rausgekommen wäre, hätten die einfach irgendwie einen englischen Text genommen und da einen Font drüber gepackt, anstatt so richtige Sprache dazu haben.
Ja.
Könnt ihr euch auch an den Trend erinnern, wo alles müssen ja also wieder auf Griechisch dann umlenken, aber das war bei Japaner-RPGs mal. Final Fantasy VII, glaube ich, ja, das oder 8 haben das auch gemacht. Dann haben sie irgendwelche englischen Wörter genommen und dann einfach auf griechischen Font gestellt, weil es so anders ausschaut. Mhm. Ne? Und denkst, das ergibt keinerlei Sinn, ja, dass da griechische Buchstaben sind. Ein griechisches Wort.
Deswegen freue ich mich, dass ein bisschen Sensibilität herrscht heutzutage. Nochmal ganz kurz zu Mirage, einfach der Vollständigkeit halber. Im Vorfeld oder kurz nachdem das Spiel angekündigt wurde, gab es Meldungen, dass es das erste Ratings für das Spiel veröffentlicht wurden, plus 18, hieß es damals, mit dem Hinweis, dass Echtzeit oder Echtwelt-Glücksspiel quasi
Adult-only sogar, ne? Was eigentlich fast schon so ein Totschlagargument in den USA ist. Das Rating gibt es zwar, aber keine Videospielhersteller will ein Adult-only haben, weil es dann eben nicht damals zumindest die Videospielgeschäfte getragen haben. Und es wird immer vermieden, dieses Rating. Mhm. Und wenn du das jetzt siehst wegen Echtzeit-Geld-Einsatz, was auch immer das bedeutet, ob es jetzt vielleicht nur unsauber formuliert ist, was Ubisoft gemacht hat, weil willst du da jetzt richtiges Geld reingehen und dann in irgendwelchen Casinos dann was machen, oder gibt's dann ihre eigene In-Game-Currency, die du dir da verdienen kannst, um wieder so ein simuliertes Casino zu haben?
Ich kann es dir sagen, weil Ubisoft gestern direkt schon eine Meldung rausgehauen hat und meint, das war ein Fehler.
Ja. Ah, okay.
Das ist einfach nur ein Platzhalter gewesen. Es wird definitiv kein Glücksspiel in dem Ausmaß geben, also im Sinne von, wir werden echtes Geld da irgendwie reinballern und da werden irgendwelche Casino-Läden oder so irgendwelche Optionen zu sehen sein, mit denen wir dann nochmal Geld verdienen können.
Das Beste daran, die Dragon Quest-Spiele haben ja sehr ausgeprägte Casino-Parts immer drin, also wo du dann immer hingehen kannst und dann hier virtuelle Slot-Maschine oder sowas machst. Das haben sie in Dragon Quest 11 sehr schön durch den Kakao gezogen, wo sie einmal so ein Quest hatten, der dir einmal so vorgaukelt, in dem dann, oh, du bist auf einer guten Maschine und du gewinnst gerade und das so Teil der Storyline ist, ne? Also so ein bisschen diesen Suchtfaktor durch den Kakao nehmen. Das fand ich sehr, sehr gut.
Haben sie damals bei Pokémon auch gemacht und mit den Remakes ausgepatcht quasi.
Ich wollte gerade drauf raus, ja. Ich habe auch, wenn man Pokémon heute noch rausbringen würde, quasi das ganz alte, ob was das für ein Rating kriegen würde, weil ich weiß noch, wie ich da gesessen habe und all meine Poké-Dollar hier in Oregon. Komm schon.
Genug. Komm schon. Mama braucht ein neues Carpador. Komm, wahrscheinlich nur Geld bekommen, oder?
Ich bin zum Glück überhaupt nicht anfällig, was das angeht. Deswegen tangiert mich das nicht.
Zum Glück auch nicht.
Nicht so wirklich. Ich gucke auf die Uhr. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Was das angeht, das soll es eigentlich zu Mirage gewesen sein. Wir haben leider noch kein Gameplay gesehen. Soll, wie gesagt, 2023 rauskommen. Wahrscheinlich so gegen Ende, wie wir es gewohnt sind. Und das war es aber noch nicht ganz. Ich werde hier angerufen, aber ich werde hier schön wegdrücken. Denn ich möchte über Codename Hexe sprechen. Und nicht Hex, wie ich es anfangs gedacht habe. Nee, Hexe, das deutsche Wort. Und ich gehe mal davon aus, okay, dass es auch in Europa stattfinden wird. Vielleicht auch in Deutschland sogar.
Boah, so Walpurgisnacht-Quest.
Naja, aber ich hatte auch, als ich den Anfang vom Trailer gesehen habe, dieses Assassin's Creed-Logo hängt ja auch quasi als dieses Ast-Ding im Wald. Da habe ich auch gesagt, ist das jetzt Crossover mit Blair Witch? Und dann heißt es jetzt halt das deutsche Wort Hexe, was die ja als das große Mysteriöse, findet mal raus, wo der Wortstamm herkommt. Als deutsche Zuschauerin denkst du, da sieht man es gerade. Denkt man halt, ja, okay, ich weiß, was das heißt. Wird das in die Horrorrichtung gehen? Ich bin super gespannt.
Also, ich würde es hoffen, muss ich sagen. Also es ist mal eine andere Farbe, die Assassin's Creed selten gespielt hat. Weil, ja, also von meinem Wissen vielleicht in einzelnen Quests oder so, ja, ein bisschen gruseliger vielleicht gemacht wurden. Aber ja, warum nicht? Was ich mich da nur fragen würde, ist immer, wie ist die Vertikalität bei solchen Sachen? Ja, weil wenn ich im Wald unterwegs bin, kletter ich auf den Baum. Was mehr?
Da kriegt das Monster mich nicht. Ich, ja, aber irgendwie so was,
da bist du oben auf dem Baum, bin ich oben auf dem Bäumen. Ja, weiter?
Naja, ich gehe mal davon aus, dass es mehr so in Richtung Altertum, Fantasy geht, also so ähnlich.
Kirchen wirst du beklettern, wie
zum
in
Beispiel
jedem.
Zum Beispiel sowas wie Elden Ring kann ich mir echt gut vorstellen, in dem Setting.
Ich will den Turm von Babel will ich beklettern.
Dann musst du hier, wie hieß es, von, oh Gott, heißt es nicht einfach nur
Babylon's Fall? Ja. Habe ich durchgespielt, ja.
Ich habe das auch gespielt.
Nee, hast du nicht durchgespielt.
Doch.
Nee.
Was? Ich hab die Questline doch beendet im Vorfeld.
Ich hab das in der.
It's not good, da haben wir doch drüber gesprochen.
Eieiei, ja? Lass uns wieder zurück zu Assassin's Creed gehen.
Codename Hex wird von Clint Hawking als Creative Director übernommen. Und der hat Far Cry 2 gemacht. Mhm. Und zuletzt Watch Dogs Legion.
Hab ich auch durchgespielt.
Ich nicht.
Sollte gar nicht so schlecht sein, oder?
Mit Abstrichen, aber war wieder mal tatsächlich ein Open-World-Spiel, was so einen interessanten Ansatz für mich hat, also dass ich es da noch durchgespielt habe.
Das war mir zu hipster. Watch Dogs.
Die Killer-Oma.
Ja. Ich finde Clint Hawking ziemlich, ein ziemlich interessanter Dude. Den habe ich auf der letzten E3 damals tatsächlich noch interviewt. Den fand ich, der hat mal so einen frischen Ansatz. Und okay, man merkt, okay, das ist so jemand, der versucht halt immer wieder ein bisschen was Neues zu machen. Hat auch fürs, ich habe hier geschrieben, Splinter Cell Chaos Theory. Das Splinter Cell, das glaube ich alle Leute ganz geil finden.
Ich will noch ein Splinter Cell haben. Haben wir noch nichts gehört, ne?
Haben wir leider noch nichts gehört vorher. Eher nochmal noch ein Assassin's Creed mit Codename Red. Das wurde auch angekündigt. Und das ist tatsächlich das Spiel, das nach Mirage erscheinen wird, spielt im feudalen Japan. Ja.
Assassin's Creed Pentagon wird es dann heißen, bestimmt das nächste Splinter Cell. Können wir uns sicher sein. Assassin's Creed aber, dann wieder zurück. Vom Gag zur Wirklichkeit und so. Ja, weiß. Kannst du alles beklettern. Cool, habe ich schon gespielt vor ein paar Jahren. Hier ist Ghost of Tsushima. Mal sehen, was wir machen. Nein, aber hier hast du ja Ninjas eher, ne? Statt jetzt
Shinobi.
Shinobi ist ja Ninja. Ne? Also mal gucken, was die da anstellen, aber Ghost of Tsushima hat schon eine sehr große Marke gelegt, das Assassin's Creed-artige Gameplay mit einer eigenen Farbe zu bespielen, mit der ganzen Gameplay-Mixtur, mit dem Erkunden, mit dem Questen und so weiter. Mhm. Und ich meine, nicht umsonst haben die damit einen richtig großen Hit gelandet.
Ja, das ist auch super.
Und mal sehen, was jetzt konkret Assassin's Creed die Hauptserie draus macht. Aber ich bin weniger gehypt, als wenn es jetzt kein Ghost of Tsushima gegeben hätte.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es eine sehr große Assassin's Creed Crowd gibt, die sich auf dieses Setting freut seit Jahren.
Ich erinnere mich, dass zu Ezio-Zeiten immer wieder gesagt wurde, ey, wie geil wären Assassin's Creed in Japan. Und das haben sie auch in der Forward mit aufgegriffen, dass das Fanfeedback schon sehr, sehr laut war bezüglich dieses Settings. Jetzt liefern sie, was ich persönlich ganz cool finde, weil ich gerne so deren Take auch sehen möchte, wie sie dieses Setting benutzen. Aber Gregor, du hast da nicht ganz unrecht. Mit Ghost of Tsushima haben wir zumindest auch ein Spiel jetzt zuletzt gehabt, das zum einen vom Production Value einfach ohne Frage einfach sehr, sehr hochwertig und gut ist, gleichzeitig auch ein etwas historisches Setting hat, das auch dieselbe Kerbe wie Assassin's Creed. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie sie da noch so ein Stück weit Innovation und Einzigartigkeit mit reinbringen wollen. Das erhoffe ich mir so ein bisschen davon.
Der Fokus muss viel mehr auf Stealth sein als bei den anderen, würde ich sagen. Das ist eher mehr überwiegt und weniger Hand-to-Hand-Combat oder irgendwie sowas. Alleine so vielleicht, zu wem gehört Tenchu momentan? Das ist From Software, glaube ich. Da haben die Marke mal gekauft. Also, oder Activision. Also letzten Endes können die da nicht irgendwie so eine Combo mit draus machen, aber so ein richtiges Open-World-Tenchu-Style Stealth-Action-Ninja-Game. Mhm. Why not?
I don't know. Ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass das wieder ein Hauptteil sein soll. Das bedeutet anders.
Also Big RPG. Ja?
Das ist genau die Frage. Die Ansage ist ja eigentlich, dass nicht jedes Spiel jetzt ein 150-Stunden-Epos sein soll. Heißt das, dass es immer noch 150-Stunden-Epen geben soll oder eben nicht? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hoffe, dass sie das alles so ein bisschen runterfahren und sich einfach hauptsächlich auf Qualität fokussieren und nicht nur auf Fülle und Fülle und Fülle, die halt auch ein Stück weit egal ist. Das hatte ich nämlich bei Odyssey dann auch irgendwann so, auch wenn, ich fand Cassandra so cool, es war so eine geile, interessante Figur. Mhm. Aber die Quests, die ich da stellenweise gemacht habe, waren da stellenweise so belanglos, war mir so egal. Die Wege mit dem Schiff, I don't give a shit, ey. Gib mir einfach interessante, coole Stories, die ich innerhalb von 2-3 Minuten erreichen kann. Vielleicht hier und da ein paar interessante Erkundungsmöglichkeiten. Und das mehr brauche ich ehrlich gesagt gar nicht.
Ja, das stimmt schon. Ich finde auch gerade im Vergleich zu Ghost of Tsushima müssen sie sich ja nicht nur mit dem Gameplay messen, sondern auch mit der Welt, die ja da auch und mit der Ästhetik von der Welt. Ghost of Tsushima ist ja nicht eins der geilsten Spiele auf der PS5. Es ist einfach wunderschön und ich hab's geliebt so. Das muss Assassin's Creed mit seinem ja dann doch ja vielleicht auch realistischer angehauchten, aber manchmal halt auch ein bisschen belangloseren Weltendesign nochmal muss da rankommen. Einfach auch, weil auch diese Ästhetik und auch die Farben und so. Wenn ich an Ghost of Tsushima denke ich auch mit als erstes, es war einfach ein wunderschönes Spiel.
Ja. Aber gleichzeitig denke ich mir, wenn ich so an Origins und so zurückdenke, dass wenn sie eins können, dann eine schöne Welt bauen, finde ich. Deswegen, ich mache mir da nicht so viele Sorgen, aber ich verstehe, was du meinst. Also, Ding ist halt nur, dass Tsushima halt so eine krasse Farbe hinterlassen hat und so einen starken Eindruck. Das ist einfach so die neue Messlatte, aber schon eine gewisse Messlatte, die man einfach mittlerweile erwartet im AAA-Bereich. Von daher kann ich vollkommen nachvollziehen, auch wenn ich mir da nicht ganz so viele Sorgen
gab schon ein grobes Jahr, wann es rauskommt, oder gab es ein fixes Datum dafür? Mhm. Man muss auch sagen, Tsushima war 2020, meine ich, ne? Uff. Also du wirst also mindestens 2024 wahrscheinlich eher haben dafür, weil das soll ja so der Sinn und Sache sein, dass sie alternieren mit den Assassin's Creed-Spielen, was die Gameplay-Ausrichtung ausgeht, weil du brauchst nicht jedes Jahr ein 200-Stunden-RPG, was ja auch absolut sinnvoll ist, ne? Also du brauchst ja nicht jedes Jahr ein Call of Duty zum Beispiel, weil bumm, bumm kannst du auch mit dem vom letzten Jahr noch gut machen.
Und trotzdem passiert.
Und wenn die irgendwie das trotzdem in ihrem Cycle drin haben können, dass ein Titel mit Assassin's Creed, der im Blockbuster-Bereich dann ist, aber eine andere Ausrichtung hat, vielleicht hilft das ja, wenn das so funktioniert. Also deshalb schätze ich mal, wenn überhaupt, dann 2024 erst das hier.
Mhm. Ja, gerade nach Mirage auch.
Ich habe so ein bisschen rumgegraben noch und geguckt, wer sind denn die Leute, die dafür verantwortlich sind. Und jetzt muss ich ein bisschen Spielverderber sein. Denn für Codename Red, also für das Japan-Ding, ist Creative Director Jonathan Dumont. Und der Name sagt vielleicht nicht eben was, ist auch immer mal wieder nur so kurz aufgeblitzt, unter anderem bei der großen MeToo-Geschichte von Ubisoft. Doch. Der war nämlich Teil dieser ganzen Geschichte. Ihm wurde vorgeworfen, dass er verantwortlich ist für toxisches Arbeitsklima, dass er sich vor allem gegenüber Frauen sehr einschüchternd verhalten hat. Und das ist jemand, der immer noch bei Ubisoft ist und Creative Director eines riesengroßen Assassin's Creeds ist. Deswegen habe ich die Interviews mit dem CEO nochmal angesprochen, weil er wurde darauf angesprochen. Das finde ich ganz interessant. Die meinen, any individual who has been named in a report has either been cleared of allegations or has been appropriately disciplined and given an individual action plan. So, finde ich mega weird, das suggeriert, dass man mit diesen Leuten gesprochen hat und mit denen halt eine Strategie herausgearbeitet hat, dass sowas nicht mehr stattfindet. Andererseits wurden einige Leute auch gekündigt. Warum ist das jetzt besser als das andere?
Ich muss sagen, bei dem Ganzen, wo eigentlich du Transparenz erwarten würdest, und das hört sich wieder nach typisch großer Firma an, wir haben uns drum gekümmert, frag nicht danach, hier ist unser geiles Spiel. Aber letzten Endes kann der ja wohl nicht nach deren Gedankengang nicht so viel angestellt haben oder irgendwo Schuldfragen gegeben haben, weil nach einer Strafe sieht der Creative Director Posten in einem der größten Spiele der nächsten Jahre nicht so aus.
Ich habe noch mal ein bisschen weiter geguckt und es gibt eine Arbeitergruppe, die sich nennt A Better Ubisoft, und das ist halt eine Gruppe von Entwicklerinnen und Entwicklern oder generell Leuten, die halt bei Ubisoft arbeiten. Die haben auch nochmal ein Statement kurz vor der Forward veröffentlicht, um nochmal zu sensibilisieren und den Leuten halt zu signalisieren, dass auch wenn Ubisoft jetzt einen dicken Showcase hat, dass da jetzt nicht wirklich alles rund läuft. Die meinen zu diesen ganzen Geschichten, a reporting system for abuse was introduced, also dass da zumindest gewisse Schritte eingeleitet wurden, aber Zitat, ein bisschen weiter nach unten, but some individuals directly responsible for dismissing complaints and protecting abuses over many years remain in post today. Das bedeutet, dass einige Leute, die halt unter anderem mit dafür verantwortlich waren, dass da halt eine toxische Arbeitskultur geherrscht hat, dass da immer noch Leute mit dabei sind und halt, wie wir im Fall von Assassin's Creed Red hier sehen, Verantwortung tragen und immer noch eine Position of Power haben und genau solche Sachen halt sich wiederholen können. Finde das Statement von Ubisoft an sich so ein bisschen schwach und undurchsichtig. Wir wissen nicht, okay, was ist das für ein Actionplan? Wie hat man das ausgearbeitet? Warum könnt ihr euch so sicher sein, dass das nicht mehr wirklich sich wiederholt? I don't know, aber letztlich ist das unser Job, das hier zumindest mal zu erwähnen und euch da draußen zu erzählen, was da vor sich geht, und letztlich entscheidet ihr dann, ob ihr das scheiße findet oder dem nochmal eine Chance geben möchtet. Nochmal zurück zu Assassin's Creed Infinity. Außer ihr wollt noch was zu Red sagen?
Nö.
Machen wir weiter zu Infinity. Soll eine Plattform werden, die alle Assassin's Creed-Teile miteinander kombinieren soll. Unter anderem Mirage, du hast Red und Hexe mit drin. Und, was ich ganz interessant finde, gegenüber IGN meinten sie, dass dadurch auch ein Multiplayer zurückkommen könnte.
Okay.
Der halt wirklich Infinity-exklusiv sein soll. Zumindest habe ich so verstanden. Und das finde ich persönlich ganz interessant. Man weiß halt nicht, ob das halt wieder so ein Katzen-Maus-Spiel sein wird, wie bei den Brotherhood-Spielen oder, keine Ahnung, Koop-Missionen wie in Unity. Die haben ganz interessante Sachen gemacht. Aber laut dem Bericht soll es wohl so Richtung Warzone gehen, dass es halt wirklich Standalone ist. Und die so ihr ganz eigenes Ding irgendwie versuchen. Und das finde ich persönlich ganz spannend, muss ich zugeben.
Ich musste gerade schmunzeln, weil ich dachte, jetzt kommt ein Battle Royale, aber ja.
Nee. Who knows? Kann tatsächlich sein, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Nee, ich find's auch spannend. Ich kann mir da Multiplayer auch gut vorstellen. Generell.
Ja. I don't
aber care. Es ist halt noch super, super, ja.
Ja,
nicht spezifisch genug.
Also ich persönlich, I don't care, aber ist ja auch nicht für mich gemacht, dann sowas, solche Plattformgeschichten, erstmal gucken, was das genau letzten Endes wirklich bedeutet. Ich muss mal dran zurückdenken, da gab es ja auch mal Gedanken, die Call of Duty Multiplayer-Plattform zu haben. Ich weiß nicht, wie es hieß, Infinity, keine Ahnung.
Ich erinnere mich, was du meinst.
Ja, wir hatten aber auch schon mal drüber diskutiert, mit irgendjemand jedenfalls zuletzt. Und da ging es auch darum, wie können wir eigentlich mit jährlichen Updates es so garantieren, dass die Online-Communities nicht zerschlagen werden oder die Leute, die nicht migrieren, dass wir eher eine Online- ein Hub haben, eine Komponente, wo das Online-Gaming ist, plus die jährlichen Updates, hat sich anscheinend auch nicht irgendwie durchgesetzt. Das ist ja auch nach einigen Jahren dann irgendwie wieder im Äther verschwunden.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wie seht ihr denn generell so diese Ausrichtung jetzt? Wir haben jetzt hier viel Assassin's Creed gesehen, das ist ganz offensichtlich so der Schwerpunkt des Publishers. Die wollen auf jeden Fall, dass das eine große Rolle spielen wird und positionieren sich dementsprechend mit dieser großen Plattform und den ganzen Spielen drumherum. Ist das eine Strategie, wo ihr der Meinung seid, okay, das könnte funktionieren? Findet ihr das persönlich interessant als Spielerin oder Spieler? Oder verliert die Serie für euch persönlich an Relevanz? Wie sieht's bei dir aus, Gregor?
Bedingt, würde ich sagen, funktioniert es oder zumindest äußert es, dass die hehren Absichten, die auch Ubisoft hatte, mit von wegen, die haben es ja schon seit langer Zeit gemerkt, weil Assassin's Creed, wenn man konkret drüber nachdenkt, ist es keine ultra alte Serie, 2007, glaube ich, war der erste Teil, aber es gibt 8 Millionen Einträge gefühlt und Add-ons und selbst Assassin's Creed 2 hatte 3 Teile, whatever, um die Story weiter zu erzählen. Und die hatten ja versucht, mit Watch Dogs dann eine Alternativserie zu etablieren, wenn wir einen großen Open-World-Blockbuster brauchen. Und sie haben ja auch noch Far Cry als ganz, ganz große Serie. Und jetzt, dass du aber hier gefühlt dann, nee, wir setzen alles jetzt erstmal auf Assassin's Creed, weil es unsere größte oder wichtigste Marke ist. Ich ganz persönlich, um dann auch mehr Zeit dann drin zu sehen, hängt auch davon ab, ob du dich natürlich dafür interessierst und nicht für jede Person ist das dann gleichmäßig geeignet, aber einfach vom Anspruch her aus, wenn du sagst, ne, 3 großen Marken da, sind Far Cry, sind Assassin's Creed und wenn du ein Watch Dogs oder was anderes hättest und dann sagst, okay, dann kommt eines Jahr eins dieser Spiele raus und dann das danach und erst nach 3 Jahren gibt es wieder einen neuen Eintrag, wo wieder die Batterien aufgeladen sind, wo für ein Assassin's Creed wo viel Arbeit reinfließt. Dann vielleicht auch sagen, Tencent haut nochmal 10.000 mehr Leute rein, die da schön irgendwelche Schnürsenkel dann animieren den ganzen Tag lang oder whatever. Aber ich hätte lieber wieder so eine Entzerrung gesehen. Ne? Ob es jetzt dann Far Cry oder Watch Dogs oder was auch immer ist, was sie da reinpacken wollen. Aber etabliert große, beliebte Serien und lasst diese Sachen atmen. Weil letzten Endes, wenn ich ein Odyssey jetzt heutzutage noch nicht gespielt habe, ist in irgendwelchen Abo-Services drin, gibt es als Discounter nochmal zu kaufen. Die Spiele werden nicht so viel schlechter.
Das stimmt.
Deshalb bin ich eher skeptisch, was jetzt das angeht, dass wir vielleicht dann doch wieder eine Übersättigung sehen.
Ja, das war auch jetzt bis vor dieser Ubisoft Forward tatsächlich so meine Einstellung zu, hey, es wird immer größer, schneller, weiter. Assassin's Creed ist der Mega-Epos und der kommt mir zu oft. Aber ich find's jetzt gerade wieder ein bisschen spannender, weil es ja anscheinend diverser wird, was das angeht, dass du jetzt Mirage hast, dass du wieder kleinere Happen, Spielehappen hast, dass du, auch wenn es noch jetzt sehr mysteriös angekündigt wird, vielleicht auch wieder unterschiedlichere Ausrichtungen, was das Genre angeht, haben wird. Also klar, wir bleiben bei der Assassin's Creed Formel, aber wenn jetzt Hexe wirklich irgendwie ein erwachseneres Publikum anspricht und wirklich in die Horrorrichtung geht, dann interessiert es mich plötzlich wieder mehr, als zu sagen, hey, Assassin's Creed kommt.
Mich würde es fast mehr interessieren, wenn einfach Assassin's Creed nicht draufsteht dann bei einem Hexer.
Ja, das können sie sich, glaube ich, nicht leisten. Also sie müssen ja auch der große 15 Jahre Geburtstag.
Ich verstehe es ja auch und ich kann es nachvollziehen von der Marketing-Sache, deshalb waren jahrelang auch fast alle großen Spiele, die von Square rausgekommen sind, hieß dieses Final Fantasy 13 auf einmal drauf. Ne? anstatt da neue Spiele zu machen. Du wirst dich ja an die erfolgreichen Marken dann da dran hängen. Also muss ich mir erstmal gucken, wie ich mich damit fühle, wenn die Spiele dann da draußen sind. Erstmal. Hexe ist fast schon das mitinteressanteste, muss ich aber am Ende sagen, als Horrorfan.
Was schon fast ein bisschen traurig ist, weil wir einen 5-Sekunden-Teaser dazu gesehen haben. Mhm. Der aber tatsächlich auch so ein bisschen was dazu, was zum Setting erzählt oder zumindest zur Atmosphäre. Ich hoffe zumindest, dass sie es da durchziehen, weil es kann sein, dass sie uns da einfach nur so eine kurze Scheibe von dem gegeben haben, was sie eigentlich zeigen wollen. Ja.
Mir ist noch eine Sache eingefallen.
Sehr gerne.
Ich finde es schade, dass es ja anscheinend, zumindest macht es jetzt bis jetzt in Anschein, keinen weiblich spielbaren Charakter in Mirage gibt, weil das anhand des Settings für mich nochmal extra interessant geworden wäre.
Mhm. Aber die Leute haben offiziell bestätigt sogar, ne, dass es nur einen gibt.
Ja.
Ne?
Was sie meister, glaube ich, ja, genau. Die haben den komplett auf, die haben die Geschichte zumindest auf diesen Charakter gemünzt. Bin ich bei dir. Zumindest vor allem schade, weil wir in der Vergangenheit halt die Option mittlerweile bekommen haben. Ja. Vielleicht spielt da eine Rolle, dass das halt einfach generell ein etwas kleineres Ding ist und Scope einfach dementsprechend nicht so riesig ist. Hoffe aber trotzdem, dass sie das gerade bei den größeren Spielen halt trotzdem beibehalten und da ein bisschen mehr Vielfalt und Optionen mit reinbringen. Das soll es tatsächlich schon gewesen sein. Ziemlich viel, was Assassin's Creed angeht. Trotzdem wollten wir zumindest die kleinen Sachen nicht unter den Tisch fallen lassen, wie zum Beispiel so Mario & Rabbids. Aber abseits davon, natürlich hast du ein Skull & Bones, natürlich hast du ein The Division. Was ich so ein bisschen bei Ubisoft an sich vermisse, ist so der Funke für Neues, für Innovation, weil die auch so ein bisschen, oder sie positionieren sich und beschreiben sich immer als so die Firma, die innovativ ist. Und das haben sie hier und da tatsächlich auch immer mal wieder gemacht, mit zum Beispiel so ein Zombie U oder dass sie halt auch sehr früh in die Wii eingestiegen sind. Jetzt in letzter Zeit haben sie halt so eine gewisse Formel für sich entdeckt und das ist halt Open World mit ein paar Türmen, auch sehr gemein jetzt formuliert und auch sehr, sehr konservativ, aber ihr wisst, glaube ich, ungefähr, was ich meine. Die Spiele haben halt mittlerweile einfach so ein gewisses Muster, das sich wiederholt.
Ja.
Das finde ich persönlich einfach ein bisschen schade.
Ich weiß nicht, ob die vielleicht noch andere Sachen so im Köcher haben und das nicht die Plattform war auf der Direct hier oder auf der Präsentation, weil das Assassin's Creed so einen großen Teil eingenommen hat. Du hast ja immer wieder mal so eigene Genre-Einschläge gehabt. So ein Steep war ja mal ganz groß bei denen.
Ja.
Dann wie hieß dieses Multiplayer?
Riders Republic,
was wir dann hatten. Ich kann mich an dieses mit Elijah Wood VR-Spieler erinnern.
Transference
oder sowas. Also, wo kleine Sachen, wo du sagst, oh, was ist denn hier los?
Ein VR-Spiel mit Elijah Wood?
Ja. 2018 oder so.
Ja, hast du bestimmt mitbekommen. Das war auch sogar auf die Bühne gekommen.
Im Game Pass kannst du spielen. Ich hab durchgeguckt.
Ja. Und solche Sachen. Und Ubisoft hat auch gerne immer mal sich dann in andere Gefilde begeben. Wir haben nichts von Rayman oder so gesehen. Wir haben ja selbst so große Serien, die sie nochmal vernünftig angehen wollen. Also es stimmt nicht. Ja, hoffentlich ohne Michelle Ancel.
Wir haben eine Rayman Mario & Rabbids Koop gesehen.
Ach. Ja, okay.
Der Vollständigkeit halber.
Das haben wir gesehen. Eigentlich, Elias, wo ist Beyond Good & Evil 2?
Das ist eine Frage, lieber Gregor, die stelle ich mir jeden Tag.
Mhm. Ich muss mich kurz verbessern. Das war nicht im Game Pass, es ist im PS Plus Store. Ich habe beide durchgeguckt und das war eine falsche Information.
Alles gut, vielen Dank nochmal für den kurzen Einschub. Aber auch, das ist ein sehr guter Einschub, auch von dir, Gregor. Beyond Good and Evil 2. Weiß man nicht, was da abgeht. Seit dem Abgang von Michel Ancel, heißt er, glaube ich, dem auch übrigens toxisches Arbeitsverhalten und Klima vorgeworfen wurde, hört man relativ wenig von. Man weiß aber auch, dass das eigentlich auch so ein Developing Hell-Titel ist, dass da Ambitionen viel zu hoch gesteckt wurden und Leute nicht wussten, wo oben und unten ist. Anscheinend ist das nach wie vor eine Entwicklung. Das Spiel hat jetzt kürzlich nochmal einen Narrative Director bekommen, das habe ich mitbekommen. Aber wann das Spiel erscheinen wird, ob das Spiel überhaupt erscheinen wird, I don't know. Ich bin da sehr, sehr pessimistisch und habe da überhaupt keine Erwartungen. Ich glaube, das ist die gesündeste Haltung, die man zu dem Spiel haben kann.
Kann den ersten Teil ja so lange nochmal durchspielen.
Der fantastisch ist.
Muss mal gucken. Ich habe die 360-Fassung mir vor einiger Zeit nochmal geholt, aber ich meine, man konnte die Sticks nicht invertieren. Also es ist wertlos für mich.
Schmutz.
So ist die Originale.
Ich erinnere
mich. Purer Schmutz, ja, hast absolut recht.
Dass der Endgegner von Beyond Good and Evil die Steuerung invertiert hat.
Oh.
Der war für mich Schmutz.
Spoiler!
Das war richtig schlimm. Scheiß drauf. Na gut, das soll
jetzt aber. Ja, das jetzt noch nicht gespielt.
Trotzdem tolles Spiel.
Ach
das
ja.
Erste.
Ja, sehr, sehr gutes Spiel. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit mir hier darüber diskutiert habt. Es macht immer Spaß, mit kompetenten Menschen über interessante Themen zu sprechen. Wenn ihr auch eine Meinung zu Assassin's Creed habt, dann schreibt sie sehr, sehr gerne hier unten in die Kommentare. Mich würde sehr, sehr interessieren, ob ihr die Einstellungen, die Ubisoft jetzt mit Assassin's Creed fährt, ob ihr die interessant findet, vor allem mit Mirage, ein etwas kleineres, entspannteres Spiel, oder wollt ihr die 150 Stunden eben haben in dem geilen Setting, schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Like nach oben, Daumen nach oben für einen schönen Like für diese Sendung hier. Vielen, vielen Dank. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.